Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und ich rede hier wöchentlich mit spannenden Menschen über Influencer-Marketing. Wir arbeiten das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven auf. Es sind Menschen aus Unternehmen zu Gast, von Netzwerken und Agenturen, aber auch Journalisten und Wissenschaftler und natürlich auch die Influencer selbst. Warum das Ganze? Ich habe ein Buch über Influencer-Marketing geschrieben, das im Oktober erscheint und zeigt, wie man als Unternehmen gut und erfolgreich mit Influencern zusammenarbeitet. Der Podcast hat mir viele spannende Erkenntnisse für meine Recherche geboten und bereitet mir jetzt so viel Freude, dass ich ihn auch nach der Veröffentlichung weiterführen werde. Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Heute spreche ich mit Marius Jansen. Er ist CEO von Social Match, einer Agentur für modernes Marketing. Und die Agentur deckt mit ihrem Portfolio so ziemlich die gesamte Klaviatur des Influencer-Marketings ab, arbeitet dort zum Beispiel mit Kunden wie Barbour, L'Oreal, Vodafone oder Huawei. Doch sie denken Marketing eben auch über Influencer hinaus und verfolgen einen ganzheitlichen kommunikativen Ansatz, der sich nicht nur eben auf Influencer beschränkt, sondern auf allen Kanälen funktionieren muss. Die das Marketing so zu bieten hat, sag ich mal. Modernes Marketing also mit einem klaren Schwerpunkt auf der digitalen Welt. Ich muss sagen, dass der Kontakt zu Social Match in der Entstehungsphase des Buches ein unglaublich wichtiger war, da die Agentur sehr viele spannende strategische Ansätze verfolgt, von denen ich wahnsinnig viel lernen konnte. Sie ist wirklich in der Lage, wie ihr gleich im Gespräch auch mit Marius hören werdet, diese Ansätze kommunikativ einfach eins auf den Punkt zu bringen. Das sieht man auf der Website, das sieht man jetzt auch im Gespräch mit Marius. Das zieht sich einfach sehr schön durch die gesamte Kommunikation durch. Wir sprechen gleich unter anderem darüber, wie wichtig es ist, dass man sich nicht kopflos oder auch uninspiriert in eine Influencer-Marketing-Kampagne stürzt und wie wichtig ein solider strategischer Unterbau vorab ist. Wir machen außerdem einen kleinen Schlenker über, ich sag mal, Social-Media-Taktiken, insbesondere auch was TikTok angeht. Social Match hat hier nämlich schon Accounts aufgebaut und Marius berichtet ein bisschen von den spannendsten Learnings und Erkenntnissen zu dieser Plattform. Und über das und viel mehr reden wir jetzt gleich also. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich werde im Rahmen der Demexco auch beim Social Talk Panel von Social Match dabei sein. Das ist am 10.09. Ich hoffe, die Folge erscheint noch vorab. Ich denke aber, dass es gut, ganz gut aussieht. Vielleicht seid ihr ja auch dort vor Ort an dem Abend. Sonst versuche ich, möglichst viele Eindrücke einzufangen und zu teilen. Wie gesagt, ich bin selbst dort Teil des Panels zusammen mit Marius, dann auch Pascal Wabnitz und Diana zu Löwen, also ein schönes Line-up. Sollte ein sehr großartiger Abend werden, auf den ich mich schon jetzt sehr freue. Ja, aber zurück zur Folge und unserem sehr schönen Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei diesem Talk jetzt erstmal. Hi Marius, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammensitzen.
Hi Alina, das freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist CEO von Social Match. Und ihr seid eine Agentur mit einem großen Schwerpunkt auf Influencer-Marketing und Social-Media-Kommunikation. Und vielleicht kannst du selbst in eigenen Worten nochmal sagen, was ihr genau tut, was eure Identität, eure Philosophie vielleicht ist, weil es gibt ja da draußen sehr, sehr viele Agenturen, die gerade so ein bisschen in diesen Markt strömen. Und erzähl gerne einfach mal, was ihr so macht.
Genau. Wir sind eine Agentur für moderne Kommunikation, also haben uns ein bisschen zuletzt weiter ausgerichtet. Wir haben vor 4 Jahren angefangen, uns im Influencer-Marketing zu widmen und haben dann aber auch schnell vor allen Dingen Social-Media-Mandat auf Instagram dazu bekommen, weil der Kunde einfach gesagt hat, hey, ihr kennt euch so mit Instagram aus, wir jetzt weniger, könnt ihr auch das Channel-Management für uns übernehmen. Und wenn man sich mit Influencer-Marketing beschäftigt, kommen auch noch weitere Randbereiche, sage ich mal, dazu, die bei uns jetzt auch noch größer geworden sind. Also das Thema Events, das Thema Paid Media Advertising und wenn du Social Media machst, dann auch das Thema Content. Ja. Und so haben wir dann einen Oberbegriff für all das gesucht und das ist für uns halt eben Modern Marketing.
Ja, sehr schön. Vielleicht gehen wir nochmal kurz so ein bisschen auch auf deinen Werdegang ein und dann verknüpfen wir das einfach mit der Geschichte auch eurer Agentur, weil du bist ja ursprünglich mal Ingenieur gewesen, finde ich total cool. Ich bin diesem Berufsfeld sehr zugeneigt, weil mein Papa ist auch Ingenieur und ich finde es dann aber trotzdem einen coolen Weg. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, was da passiert ist, dass du dich jetzt auf einmal im Influencer-Marketing-Bereich wiedergefunden hast und wie das dann eben auch so ein bisschen parallel gelaufen ist zum Wachstum und zur Entwicklung dieser Agentur hier.
Ja. Also tatsächlich habe ich Bauingenieurwesen studiert und das ist so ein bisschen familiär bedingt gewesen damals. Es waren einfach Riesenprojekte, die mich immer fasziniert haben. Meine Eltern haben auch in der Kindheit selber gebaut und das hat mir total Spaß gemacht. und hatte damals irgendwo noch nicht das Selbstvertrauen, in den Marketingbereich zu gehen, weil ich dachte, das ist alles so subjektiv und man muss super kreativ sein. Und habe dann erst entdeckt, als ich dann in die Unternehmensberatung gegangen bin, und das war so ein bisschen schon der erste Bruch in meinem Lebenslauf, nicht, sage ich mal, Bauleiter zu werden. Habe dann in der Unternehmensberatung das Glück gehabt, dort immer, sage ich mal, Projekte zu haben, die einen großen Marketingbestandteil hatten. Das war bei Lufthansa der Fall. Dort ging es um die Personalisierung der Customer Journey mit deren Apps, Newslettern und Co. Mhm. Das war dann nachher auch bei Bayer der Fall. Dort ging es ums Multichannel-Marketing. Und da war ich eigentlich schon immer der Berater. Und wir waren in einer Organisationsberatung, wo es um Strukturen ging. Der Berater unter uns, der sich für die Inhalte auch sehr stark interessiert hat und der ganz neidisch auf, sage ich mal, diejenigen waren im Fachbereich, die sich halt wirklich dann an Instagram und Co. vergreifen durften und war dann derjenige, der halt viel schon mit seinem Smartphone ausprobiert hat, immer die neuesten Apps seinen Kollegen gezeigt hat. Und dann war das ja irgendwann der Fall, dass ich gesagt habe, okay, Beratung macht man halt mal 3-4 Jahre und dann schaut man sich mal um. Und ich wollte aber nicht in einen großen Konzern. Also das war mir nicht beweglich genug. Und irgendwo habe ich zwar gemerkt, dass sie sich mit den neuen Medien beschäftigen, aber ob das dann wirklich Einzug erhält in den Marketingmix und auch in die Organisationsform, dauert dann einfach echt viel zu lange, meiner Meinung nach.
Ja.
Und habe dann Robert kennengelernt, unseren Gründer. Und dann ging es eigentlich alles ganz schnell. Da war halt Social Match vor 2 Jahren noch mit 10 Mitarbeitern unterwegs. Mhm. Jetzt sind wir an die 30 Mitarbeiter. Und hat für mich eine riesen Herausforderung geboten, ja? Also die Strukturen aufzubauen, irgendwo Business Development zu machen, halt zu schauen, wo wollen wir uns strategisch hinbewegen, und das so mit diesem Neugierdetrieb sozusagen dann zu verbinden und dieses Startup-Feeling zu haben. Damals war es noch so, heute sind wir auch schon ein bisschen, sag ich mal, junges Unternehmen und ein bisschen prozesslastiger. Ja, das ist so mein Werdegang im Prinzip, oder jetzt auch, wie ich quasi hier an die Spitze von Social Match gespült wurde, wenn man so will.
Also vor 2 Jahren war das, ne?
Genau, nicht ganz, irgendwie 1 Jahr und 9 Monate.
Ja. Und jetzt, was sind denn so als CEO deine Aufgabenfelder? Also kümmerst du dich um alles ein bisschen oder bist du so der Leuchtturm, der immer die neuesten Trends oder Richtungen vorgibt und sagt, okay, wir marschieren jetzt in den Bereich oder so? Was genau machst du?
Ja, also es ist schon so, wenn ich im Team-Meeting bin und dann irgendwas von Influencer-Marketing auf Pinterest, B2B oder wo auch immer erzähle, also von den Bereichen, die da vielleicht am Horizont schon sichtbar sind.
Aber dann, quasi im Daily Business noch gar nicht so tief
angekommen sind oder so. Ne? Ja. Weil der Kunde es auch noch nicht für sich entdeckt hat, sondern wir als, sag ich mal, Agentur da noch innovativ für den Kunden halt spotten, was da vielleicht kommt. Und wenn ich das im Teammeeting vorstelle, dann muss ich ja zugeben, sind die Teammitglieder auch immer so ein bisschen skeptisch. Und je skeptischer die sind, desto besser mache ich eigentlich meinen Job, weil je weiter denke ich halt eben auch voraus. Und das ist eine Hauptaufgabe auf jeden Fall. Aber alles, was da noch an klassischer Führung halt dazu kommt, ja, also Personalführung, wir stellen halt regelmäßig neue Leute ein, weil wir das Glück haben, mit dem Influencer-Marketing-Hype auch ein Stück weit zu wachsen. Sales spielt ja natürlich eine Rolle, also zu schauen, dass die neuen Kunden hier passend onboardet werden, dass wir halt von Beginn an dort einfach einen guten Job machen. Das sind so die 3 Hauptbereiche und natürlich der organisatorische Aufbau, also Sales, Mitarbeiterführung, Organisation und Innovation.
Der klassische Teil. Ja.
Da muss ich aber sagen, der CEO sozusagen ist eine geteilte Position, aber wir sind Managing Directors, 2. Mhm. Laura Pier ist noch die 2., die da sozusagen die Rollenteilung perfekt macht.
Super. Okay, und vielleicht gehen wir dann jetzt noch mal ein bisschen auf die Agentur ein, wo die herkommt ursprünglich, weil ihr seid ja in Münster gestartet damals, ne? Also da warst du quasi noch nicht dabei, du bist jetzt nicht der Gründer, aber führst das Unternehmen. Vielleicht magst du uns darüber noch mal ein bisschen kurz was erzählen.
Genau, also im Prinzip haben unsere beiden Gründer, David Bosse und Robert Levenhagen, schon ziemlich lange mit damals noch Blogger-Marketing sich auseinandergesetzt, also jetzt bestimmt schon 8-9 Jahre lang, hatten auch ein erstes Projekt, das war eine Blogger-Plattform, das ist aber nichts geworden, einfach weil das Geschäftsmodell sozusagen nicht ins Rollen kam damals, und haben dann direkt weitergemacht mit Influencer.db und über das Tool, was ja sozusagen hilft, die Followerschaft eines jeden Influencers zu analysieren, sind dann auch viele Anfragen auf Robert und David zugekommen, wo halt die Kunden gesagt haben, hey, cooles Tool, aber ihr erzählt so viele spannende Sachen von Influencer-Marketing, könnt ihr nicht auch für uns Strategien und Kampagnen entwickeln?
Ja.
Und die erste Antwort war dann so, eigentlich wollen wir gerne die Software machen.
Ja.
Und über diese Anfragen ist dann aber Social Match entstanden. Also es war Roberts Freundin und heutige Frau, die dann die ersten Kampagnen abgewickelt hat. Für Barbour war das damals. Mhm. Und die ersten Lessons Learned dort, das ist jetzt 4 Jahre her, für Social Match generiert hat. Und dann ist da schnell ein kleines Team draus geworden. Und dann sind auch von Beginn an die Unternehmen auseinandergegangen. Also das war dann klar getrennt, Influencer.de und Social Match.
Aber man blieb trotzdem wahrscheinlich sich ein bisschen verbunden oder konnte auf die Daten natürlich sowieso dann immer zugreifen oder die Software nutzen und so weiter, oder?
Genau, also wir sind sozusagen auf jeden Fall datengetrieben, so wie es der Footprint dann irgendwo auch quasi vorgibt. Das ist auf jeden Fall unsere DNA. Mhm. Influencer.de wird nach wie vor von uns genutzt. Mhm.
Okay, aber das nutzt ihr quasi so wie jedes andere
Unternehmen. So wie jedes andere Unternehmen. Also wahrscheinlich können wir es. Nein, das ist klar. Also es gibt ja auch andere Agenturen, auch Konkurrenzagenturen von uns, die Influencer.de nutzen.
Ja.
Wir haben auch unsere eigenen Datenbanken aufgebaut. Wir entwickeln auch gerade uns nochmal, wir haben ein internes Tool, was nochmal Insights der Influencer auch nochmal erweitert, liefert, wenn sie bei uns onboardet sind. Entwickeln wir auch gerade weiter. Also das ist einfach so ein, so eine Philosophie im Prinzip. Ja? Also dass wir datengetrieben an das Thema rangehen und sozusagen eine Balance herstellen zwischen dieser Datengetriebenheit, die so Hygienefaktoren eben abdeckt. Ja, Fraud ist ja ein großes Thema als Buzzword, aber natürlich auch die qualitative Herangehensweise muss ich da sozusagen gewichten und in Absprache mit dem Kunden spielt dann einfach immer beides eine Rolle, wenn es um die Influencer-Auswahl geht zum Beispiel.
Ja. Okay, und mit welchen Anliegen kommen dann Unternehmen zu euch? Also was macht ihr quasi? Du hast es schon angerissen, es ist die Strategieentwicklung, die Kreation, die Umsetzung, es sind auch Social-Media-Plattformen, aber ihr habt jetzt zum Beispiel kein exklusives Talent-Management bei euch, oder? Also ihr habt jetzt keine Influencer unter Vertrag oder so, die ihr dann direkt da reinreicht, sondern ihr seid im Endeffekt der ausgelagerte Kreativagentur-Arm, oder wie kann man das nennen?
Ja, genau. Also wenn wir jetzt sozusagen mal die anderen Themen, also mittlerweile kommen ja auch Unternehmen auf uns zu und wollen nur Social Media und so weiter, begrenzen uns mal auf das Thema Influencer-Marketing. Und da haben wir ganz bewusst von Anfang an gesagt, dass wir so früh wie möglich eingebettet und eingebunden werden wollen von den Unternehmen und dass wir natürlich dann entsprechend das Wort Strategie auch ganz vorne anstellen. Ja. Am Anfang natürlich irgendwie auch ein bisschen frech als ganz junge Agentur, schon strategische Guidance sozusagen vorgeben zu wollen, aber über eine Expertise, die man da eben hat, die zum Glück der Kunde dann nicht hatte, findet man ja auch Gehör.
Ja.
Da hatten wir einfach Glück, dass die Kunden das früh dann auch verstanden haben und so sind wir da ganz besonders, sage ich mal, für zu haben, wenn wir halt von vornherein mit dabei sind. Als Agentur, du hast gerade das Thema Netzwerk zum Beispiel eingebracht oder Exklusivverträge mit Influencern, haben wir uns ganz früh dagegen entschieden, uns in so eine Twitter-Position hineinzubewegen. Twitter meint, wenn wir zum Beispiel ein Netzwerk hätten, dann haben wir immer das Gefühl direkt entwickelt, okay, wir müssten unseren Netzwerkpartnern, also den Influencern, Creatern, auch mal hier und da wieder eine Kampagne liefern, sonst wäre der Benefit aus unserem Netzwerk ja irgendwo nicht da. Und da wir aber dieser strategische Partner sein wollen, wollten wir uns im Prinzip völlig unabhängig von, sage ich mal, Nebenschauplätzen machen.
Ja.
Und das heißt nicht, dass wir nicht gute Beziehungen zu Influencern haben und aufbauen wollen, sondern dass wir einfach von Beginn an sagen wollen, hier, lieber Kunde, wir sitzen zu deiner Rechten, wir shapen jetzt erstmal die Strategie und shapen danach gelagert auch Konzepte, taktische Mittel so, dass es im Influencer-Marketing-Universum funktioniert, aber nicht schon mit den, sage ich mal, definierten Köpfen im Hintergrund.
Im Hinterkopf,
Die suchen wir dann, dafür gibt es halt eben auch genug Influencer und dafür muss man nicht jeden Deal eingehen, sondern da sind Influencer für uns auch einfach, dann Creators, die wir dazu buchen oder eben nicht dazu buchen, je nachdem, ob es dann eben passt.
So dass ihr dann wirklich den findet, der auf die Strategie sozusagen
oder mehrere
setzen kann,
klar,
auf die Ziele. Ja, genau. Ja, perfekt. Okay, dann gehen wir auch mal echt ein bisschen auf dieses Thema Strategie mehr ein, weil das ist heute einer unserer Schwerpunkte, unserer vielen. Ich finde, es ist ein super wichtiges Thema und ich höre das jetzt irgendwie von super vielen Seiten. Ich rede ja mit vielen Leuten und lese auch viel und irgendwie steht überall, über allem, also generell finde ich über dem Marketing so, Marketing oder Werbung muss mehr leisten als früher, es muss sich wandeln, es muss irgendwie smarter werden. Aber auch im Influencer-Marketing sieht man das, dass überall gesagt wird, okay, wir müssen strategischer denken, wir müssen professioneller sein, aber es muss halt eben auch überall, die Strategie muss stehen. Und ich habe das Gefühl, dass bei vielen dann auch mitschwingt, das wurde in der Vergangenheit zu wenig gemacht. Da würde ich gerne mal so ein bisschen am Anfang deine Einschätzung hören, wie ist quasi der Status quo der strategischen Influencer-Marketing-Kommunikation?
Mhm. Also als ich auch, sage ich mal, dann bei Social Match angefangen bin, vor gut 2 Jahren, war viel das Thema Product Placement noch in aller Munde. Ja. Da war es auch sehr auf spezielle Branchen noch limitiert. Ja, also die Klassiker wie Beauty, Travel, Lifestyle, Food, ja, haben dann sozusagen im Influencer-Marketing Fuß gefasst. Heute ist das erstmal nicht mehr so branchenlimitiert. Ja, wir haben auch Kunden, die Versicherer sind, die Banken sind, wo, sage ich mal, das Storytelling viel stärker in den Vordergrund gerät, weil ich eben kein Produkt habe, was visuell sehr leicht vorzeigbar ist und was sozusagen eigentlich auch relativ strategielos für eine Kampagne sozusagen herhält.
Ja.
Und das hat sich doch deutlich verändert. Also A, weil die Branchen sozusagen vielfältiger sind. Mhm. B, weil natürlich die Aufmerksamkeit auch gesunken ist. Das heißt, für Product Placements sind auch die User einfach nicht mehr so empfänglich.
Ja.
Und ansonsten haben wir halt das, ja, im Prinzip das Phänomen, dass wir halt jetzt nochmal auch viele Kunden haben, deren Verständnis sich weiterentwickelt hat. Also wir sind aus diesen Pilotphasen bei vielen Kunden raus. Ja. Ja. Typische, heute kommen natürlich auch noch Kunden auf uns zu, die noch erstmal für ein geringeres Budget ein Pilot fahren wollen, was dann auch eher ein schlichtes Konzept, ich würde es gar nicht Strategie nennen, sozusagen dann bereithält. Aber die meisten Kunden, die jetzt schon länger bei uns sind, die gelernt haben, wie Influencer-Marketing erfolgreich sein kann, binden es auch quasi gesamtstrategisch ein und dann sind da angrenzende Bereiche, Out of Home, Print, vielleicht sogar TV.
Ja.
Ja, also wir sind zum Beispiel bei L'Oreal sehr aktiv, sind da einer der Preferred Agencies und da ist ja eine Stefanie Giesinger schon im TV und da wird sozusagen schon damit gearbeitet, dass das halt auf allen Medien verlängert ist. Wir haben jetzt Pitches auf dem Tisch, wo das eben auch ganz klare Anforderung ist, diesen Influencer-Content weiterzuentwickeln, also auch nochmal mit einer Kreativleistung von uns und dann halt eben in die Medien, die dort schon sind, wie Newsletter, wie Online-Marketing, Prospekt, whatever, zu bringen. Ja, und ich glaube, da haben zumindest die schon mehr Erfahrung im Influencer-Marketing, haben verstanden, Influencer sind sozusagen Creator, sind auch Testimonials. Ja, wenn man zum Beispiel mal in jüngeren Zielgruppen Julian Bam nimmt, der hat auf jeden Fall einen richtig hohen Wiedererkennungswert mittlerweile. Laser Luca auch. Und wenn man den auf Plakate bringt, dann funktioniert das sehr gut.
Das ist sehr gut, ja.
Und das sind so, ja, eigentlich erfreuliche Entwicklungen, dass halt das Thema Influencer-Marketing immer mehr in den Mittelpunkt rückt und immer deutlich verzahnter zu den anderen Disziplinen halt auch gedacht wird. Und da machen wir halt gerne mit. Also das finden wir sehr, sehr spannend. Und dann sind wir auch natürlich nicht Lead-Agentur vergleichbar mit den Großen, aber halt natürlich mitsprechend, wenn es darum geht, halt zu sagen, okay, das kann Influencer-Marketing leisten oder da wird es halt schwierig. Also,
ja. Würdest du sagen, dass es dadurch dann eben auch komplexer und etwas schwieriger geworden ist, gutes Influencer-Marketing zu machen? War es früher einfacher, weil einfach noch nicht so viele Player da waren und man mit einfachen Strategien, sage ich mal, auch schnell Erfolge erzielen konnte?
Ja, mit Sicherheit. Also ich meine, die ganz einfachen Goldgräberzeiten sind halt vorbei, in denen halt vor allen Dingen die Uhrenmarken wie Cutman & Son oder Daniel Wellington halt einfach Uhren verschickt haben und zum Selbstkostenpreis quasi dann einen riesen Return on Investment Center aufbauen konnten, ja, weil einfach Product Placement über die Influencer reinkam. Das funktioniert natürlich heute nicht mehr, also zumindest nicht mehr on scale. Und dann braucht es halt eben Cleverness, um diese Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und also sich zu orientieren ist ein ganz großer Punkt für die Neukunden im Influencer-Marketing. Und diese Orientierung zu bieten, das können halt dann zum Glück halt Agenturen, wenn sie halt den Kunden verstehen lernen. Und das muss man erstmal machen, diesen Prozess, der heißt bei uns Onboarding. Das muss man erstmal so sich dafür Zeit nehmen von beiden Seiten und das erstmal so nochmal mitnehmen als Verständnis, dass das halt auch nötig ist, damit man wirklich wirkungsvoll Influencer-Marketing machen kann.
Auf den würde ich gerne eingehen, auf diesen Onboarding-Prozess. Also wirklich, wenn der Kunde bei euch ist und einfach noch quasi kein implementiertes System hat, keine Strategie, die irgendwie eine Richtung vorgibt, wie arbeitet ihr dann mit dem Schritt für Schritt das auf? Also und auch, was muss er vielleicht mitbringen,
ne,
wo ihr ihm quasi nicht direkt helfen könnt, sondern wo er erstmal seine Hausaufgaben machen muss?
Also besonders spannend fand ich das bei einem Kunden, wo ich auch von Beginn an mit dabei war, das ist die Deutsche Flugsicherung.
Ja.
Und das ist sozusagen für mich das Beispiel, wo ich am meisten gelernt habe, wie wichtig dieses Onboarding ist, weil wir haben denen zunächst Vorschläge gemacht, wo ich mich rückblickend wundere, dass wir nicht achtkantig aus diesem Call rausgeflogen sind, den wir hatten, weil die Deutsche Flugsicherung hat halt so Kernwerte wie natürlich erstmal Sicherheit, ja, also davon Absturz überhaupt zu sprechen, ist halt das absolute No-Go. Von Verlässlichkeit, auch so, da schwingt auch Konservativität natürlich dann mit und Vertrauen sozusagen, das sind so Kernwerte. Und irgendwo haben wir das was uns natürlich auch durchgelesen, aber eigentlich hatten wir viel bessere Ideen. Wir wollten Flugzeuge sozusagen im besten Fall halt irgendwie so eine Anflugsituation durchspielen lassen, einen YouTuber-Challenge machen, wo sie halt die App der deutschen Flugsicherung als sozusagen durchspielen und dann halt gefährliche Situationen hervorrufen. Also alles totaler, wirklich, also totaler Quatsch. Hat uns sehr gut gefallen, weil wir dachten, es gibt so richtig das Maximum an Aufmerksamkeit. Mhm. Und dann haben sie zum Glück trotzdem ja gesagt zu einer Zusammenarbeit, als wir so ein bisschen von unseren Ideen runtergekommen sind. Und ganz, ganz wichtig war für uns mal während der Kampagne dorthin zu fahren.
Ja.
Nach Langen zu fahren, auf den Campus zu fahren, wo die Fluglotsen ausgebildet werden und wirklich mit den Ansprechpartnern zu sprechen, das alles aufzusaugen dort vor Ort. Mhm. Und danach haben wir dann doch die Kurve bekommen und eine sehr, sehr partnerschaftliche und gute und langfristige Zusammenarbeit jetzt mittlerweile doch da angestoßen. Und zu den, sage ich mal, Onboarding-Themen gehören halt natürlich erstmal wirklich ein Feeling zu bekommen.
Und das für ist die Marke halt, und
genau, so ein Markenfeeling und das Unternehmen. Und gerade im Employer Branding, da geht es bei der Deutschen Flugsicherung darum muss man auch ein paar Leute kennenlernen, die diesen Job schon quasi ausführen, damit man auch sich vorstellen kann, wer kommt denn dafür in Frage, wie sieht es denn mit der Zielgruppe aus.
Ja.
Also Zielgruppe ist ein Thema, da muss man natürlich einfach auch als Agentur gestehen, weiß der Kunde viel mehr, muss man wirklich einfach gut zuhören und nochmal einfach Denkanstöße geben, aber erstmal alles aufzusaugen, was da ist, ist da super wichtig. Also Thema Zielgruppe, Thema vorhandene Strategie, also es ist nicht so, dass ein Kunde zu uns kommt und wir sind die Ersten, die über Marketing nachdenken.
Klar.
Ne? Das ist dann auch klar, also wo können wir uns sozusagen dort eingliedern.
Ja.
Und das ist das Thema dann auch vorhandene Kanäle, also welche Assets nutzt der Kunde gerade, welche Assets sind in Zukunft noch geplant und wo ist der Kunde wirklich bereit zu investieren auch. Also wir wollen ja im Prinzip keine Verbrennungsmaschine bauen, ja, wo wir einfach Werbung, sagen wir im Bereich Awareness halt machen, einfach immer Geld reinpumpen und dann versuchen wir Messages in der Zielgruppe zu platzieren, sondern wir wollen ja im besten Fall eine Lawine kreieren, also einen Selbstläufer, und das geht natürlich dann immer einher mit den Challenges, die der Kunde hat, beziehungsweise mit den Kanälen, die da auch bestehen. Ja, wenn man die befeuert und, sage ich mal, in so ein, dieses Zahnradsystem des Kunden halt quasi mögliche User oder mögliche Kunden, mögliche Bewerber lenkt, hat man da geholfen. Ne? Und da muss man erstmal sauber die Ausgangslage echt aufnehmen, und da ist nicht immer die Geduld da, mal auf unserer Seite, nicht mal auf Kundenseite, aber auch nicht.
Ja.
Aber langfristig ist es erstmal echt eine Bestandsaufnahme.
Ja, und wichtig, oder da spielt ja auch total die Zielsetzung des Kunden jeweils rein. Also bei der Deutschen Flugsicherung war es dann in dem Fall einfach Bewerberzahlen nach oben zu bringen am Ende, oder? Also sich als positiver oder schöner, favorisierter Arbeitgeber zu präsentieren, wo du gerne hingehst. Was sind denn noch mal andere Ziele, was die Leute so machen? Ist es auch wirklich total, hey, dieses Produkt, der Umsatz muss steigen mit der Influencer-Aktivierung, oder ist es...
ganz unterschiedlich. Also im Prinzip haben wir immer den Funnel halt vor Augen aus Awareness, Consideration und Conversion.
Ja.
Und so hat der Kunde das auch. Das ist sozusagen immer der gemeinsame Nenner, wo man eigentlich in jedem Gespräch sehr gut aussetzen kann.
Sehr schön.
Und da ist eigentlich alles dabei. Also es gibt große Brands, die dann vor allen Dingen verstanden haben, dass Image und Awareness über Influencer sehr, sehr gut geht. Mhm. Wenn ich an so Marken wie Hollister oder auch Barbour denke, die eine Verjüngung der Zielgruppe als Ziel hatten oder eine Verjüngung der Kundschaft als Ziel hatten, dann gelingt das über Influencer und dann im Prinzip ja auch über das Empfehlungsmarketing der Influencer sehr gut, nochmal wirklich in der Zielgruppe, die bisher noch so ein bisschen unangefasst war im Prinzip, dort direkt halt einzusteigen und eine Awareness zu generieren. Ja, also gerade so zur Umpositionierung, zur Verjüngung der Marke passt das halt sehr, sehr gut. Aber auch für sonstige Awareness-Maßnahmen. Gerade Instagram-Stories klicken halt sehr, sehr gut. Ja, ist das Medium der Stunde. Ist vergänglich, deswegen wenig nachhaltig. Aber für diesen Awareness-Buzz, glaube ich, das, was wirklich gerade mit am besten funktioniert. Und wenn man dann mehr über Consideration-Content nachdenkt, dann kommt es so ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit an. Also wie erschaffe ich Content dann auch über Influencer, der halt lange da bleibt. YouTube ist da halt ein Mittel, ja, also die zweitgrößte Suchmaschine im Prinzip. Blogs können dann ein Mittel sein. Mhm. Mittlerweile wahrscheinlich auch Pinterest, ja, also ist auch quasi die visuelle Suchmaschine. Oder auch einfach eine gute, saubere Landingpage, eine so gute, saubere Kampagnenpage, die länger dort nochmal zur Verfügung steht und nachdem man zum Beispiel auf Instagram eine Story gesehen hat, die dann nach 24 Stunden weg ist, kann man nochmal eine Woche später vielleicht das beworbene Produkt, die beworbene Dienstleistung dort halt nachvollziehen und sich dann dafür oder dagegen entscheiden. Conversion ist dann wieder natürlich der Wunsch aller. Ich meine, klar, wenn man auch direkt sozusagen Kunden gewinnen kann, perfekt. Es war vor allem bei E-Commerce-Kunden oft der Wunsch, die nicht so große Branding-Budgets haben und da sozusagen auch ja, nicht die Geduld mit an die Hand bekommen, einfach vielleicht auch den Druck dort haben, schnell halt ein Return on Investment zu erzielen. Wenn es halt darum geht, Conversions zu generieren, arbeiten wir oft über Paid Media Advertising, wo ein Retargeting halt sehr leicht möglich wird.
Ja. Mit Influencer-Content dann tatsächlich der...
Ja, unter anderem. Also wenn man sich das vorstellt, dann hat man eigentlich bei Paid Media Advertising die Möglichkeit, auch diesen ganzen Funnel mit zu begleiten. Man kann ja auch den Influencer-Content nehmen, um Awareness und Storytelling halt sozusagen da nochmal zu nutzen und darüber halt Paid Media Advertising, beispielsweise auf Instagram oder Facebook zu machen. Vielleicht auch über den Account des Influencers direkt,
machen
wir auch. Und dann bei dem Consideration Content Piece, das wäre dann also wär dann ein anderes Content Piece, könnte man weg von dieser Story nochmal ein bisschen mehr hin zu Produkt, ein bisschen mehr hin zu weiteren Informationen, ja, also nochmal Verlinkung zu einer Landingpage nochmal, sag ich mal, plakativer anteasern. Ja. Und das letzte Content Piece wäre dann vielleicht echt auch ein Stück weiter weg vom Influencer, wäre dann wirklich vielleicht das Produkt in die Kamera gehalten oder nochmal wirklich der Aufruf, hey, du hast es doch schon gesehen, jetzt. Lass dir ein individuelles Angebot für eine Versicherung machen oder schließ jetzt ein Konto ab oder was da auch immer sozusagen Gegenstand ist. Und so baut man dann den Funnel auf, kann man über Paid Media Advertising halt deswegen sehr gut machen, weil es halt alles sehr einfach messbar ist und sehr einfach sozusagen die Zielgruppe dann ohne Streuverlust auch erreicht werden kann. Ne?
Ja.
Und letztendlich, und das nennen wir dann Strategie, ist halt die Frage, wo steht der Kunde gerade? Mhm. Was braucht er sozusagen als Ergänzung zu seinem Marketing-Mix in diesem Conversion Funnel?
Genau.
Und wo können wir dann am meisten helfen? Ja, also manchmal ist das komplette Programm auch noch verzahnt mit einem Social-Media-Channel oder einem Event.
Ja.
Wir bauen Partnerprogramme auf, wo wir halt nicht nur bezahlte Partnerschaften mit Influencern initiieren, sondern halt auch schauen, welche Influencer haben denn wirklich eine Win-Win-Situation. Ja, bei der DFS haben wir zum Beispiel ein Partnerprogramm, wo über 50 begeisterte Fotografen mittlerweile an Bord sind. Das heißt für uns auf dem Instagram-Channel und auf dem TikTok-Channel, den wir für die Deutsche Flugsicherung machen, gibt es halt kein Content-Piece, was irgendwo nicht von diesen, oder fast keins, was nicht von diesen Netzwerkpartnern ist. Und die freuen sich tierisch, gefeatured zu werden. Wir freuen uns tierisch, weil deren Fotoqualität echt atemberaubend ist und so in einer Win-Win-Situation. Ja, also das kann auch mit so einer Strategie dazugehören.
Also hat quasi die Deutsche Flugsicherung dann so eine richtige kleine Community gegründet, ne? Oder also gibt denen ja auch dann eine Plattform und...
Genau, also wir hatten ein erstes Event, nachdem wir das gestartet haben und dort haben sie zum ersten Mal sich wirklich auch live kennengelernt. Ich meine, die kennen sich untereinander alle, sind ja quasi derselben Leidenschaft verfallen und als sie sich in Langen zum ersten Mal getroffen haben, das natürlich auch auf jeden Fall einen positiven Effekt auf die Deutsche Flugsicherung und deren Image gehabt. Ja? Und das ist dann im Prinzip, wenn wir sozusagen von der Strategie reden, die für uns immer so als Nordstern vorneweg geht, ist das für uns Social Proof, also Plattform für Austausch zu bieten, wo dann eben ein Gespräch stattfindet, im weitesten Sinne Kommunikation stattfindet, die nicht von der Marke oder vom Unternehmen selber angestoßen wird, also die Marke oder das Unternehmen nicht selber nur plakativ ihre Messages
sich selbst präsentiert,
sondern Social Proof ist im Prinzip andere für sie sprechen lassen und deswegen sehr authentisch und deswegen auch facettenreicher, als die Marke eigentlich selber kann. Und das schafft einfach mehr Aufmerksamkeit, wenn Influencer über die sprechen, wenn Partner über die sprechen, wenn Mitarbeiter für die sprechen. Und das sollte für uns immer, ist das sozusagen immer der erste Einstiegspunkt beim Kunden, okay, was bedeutet Social Proof für unseren neuen Kunden oder für unseren Kunden?
Das heißt, ihr identifiziert auch so diese, die Themen vielleicht, die im Rahmen dieser Markenwelt dann auch wirklich relevant sind für die Leute. Also in dem Fall war es ja dann die Begeisterung fürs Fliegen, oder?
Genau,
und Flugzeuge, Flughäfen und so dieser Zauber. Also gibt es das denn, also ist es so, dass es das bei allen Marken theoretisch gibt, diesen einen Funken irgendwie oder dieses eine Ding, was die Leute begeistert oder so? Oder?
Ja, das kommt auf die Mission sozusagen des Unternehmens halt irgendwo an. Ne? Bei der Deutschen Flugsicherung ist die Mission, das Fliegen das Sicherste ist, was du halt machen kannst. Ja. Dass diese Faszination erlebbar ist, ohne jede Angst, jede Bedenken, was auch immer.
Ja.
Und natürlich hat das eine Unternehmen mehr, das andere Unternehmen weniger. Was aber nach der Strategie sozusagen in der konzeptionellen Phase auf jeden Fall kommt, ist es halt mit Insights der Zielgruppe zu arbeiten.
Ja.
Also wir haben zum Beispiel auch RTL 2 als Kunden. Ja? Also da muss man sich einfach fragen, okay, diejenigen Jungs und Mädels, die vorm Fernseher sitzen, was bewegt die gerade? Ist es vielleicht der erste Freund oder die erste Freundin, die Schluss gemacht hat? Ist es vielleicht jetzt das Thema Schule, Schulhof, und dann versucht man halt sozusagen die Stories, die in ihrem Leben stattfinden und die sie bewegen, wo sie halt sozusagen im besten Fall Input zu bekommen,
ja.
Weil dann die Aufmerksamkeit eben auch dafür da ist. Die versuchen halt mit Kampagnen, mit sag ich mal, auch den TV-Shows im Endeffekt ja auch so, im weiteren Sinne zu verknüpfen und so immer eine gemeinsame Erlebniswelt zu schaffen. Ne?
Genau.
Und ja, diese Insights der Zielgruppe sind mal mehr, mal weniger einfach. Das ist natürlich...
Klar, kommt immer, ja, immer voll auf die Marke auch an. Aber ja, sehr, sehr schön. Gerade bei RTL 2 gab es ja auch in der Vergangenheit viele tatsächlich so Verzahnungen zwischen Influencer-Content und Serien, ne? Also...
Ja, da muss ich denen wirklich einfach echt ein Kompliment machen. Da bedarf es gar keiner Überzeugungsarbeit zu realisieren, dass natürlich niemand mehr wie früher TV konsumiert,
ja.
Sondern immer ein Einschaltimpuls vielleicht auch digital notwendig ist und auch das Zusammenspiel von Online und Offline. Ja? Also
ja.
Deren Darsteller machen da echt einen riesen Job, indem sie auch in Instagram Stories noch die Story der Sendung sozusagen
weitertragen. Ne?
Zum Beispiel bei Berlin Tag und Nacht ist das der
ja.
Fall. Sie schaffen es über The Dome zum Beispiel ein Offline-Event mit reinzunehmen, das dann mit der Story der Sendung verzahnt ist und auch darüber ihr eigenes Event wieder zu promoten. Also das sind Dinge, die wirklich Spaß machen.
Ja.
Nebeneffekt ist natürlich auch, dass The Dome eine gute Veranstaltung ist und wir dann auch dort sein dürfen.
Ja,
ja, das sind so Strategien, wo wir gerne halt Feedback geben, gerne halt mit dabei sind und wo es halt echt Spaß macht, Influencer-Marketing zu denken, weil es halt ja, um die Ecke gedacht ist irgendwo.
Ja. Und was da auch ein bisschen so schon rauszuhören ist, ist wirklich, dass du, ja, also du musst auf den Menschen schauen, ne? Also da, wo die Zielgruppe oder die Leute, die wir wirklich erreichen wollen, sich bewegen, was sie interessiert und wo sie auch erreichbar sind und empfänglich für was auch immer. Das heißt, man kann ja schon sagen, dass man da sehr offen sein muss, oder? Also, dass man jetzt quasi nicht sagen kann, okay, ich habe aber jetzt gerade nur meinen Facebook-Kanal und spielt nur darauf, obwohl die Zielgruppe woanders unterwegs ist. Also man muss da gerade, wenn wir jetzt auf die Plattform schauen und die Kanäle, die man nutzt, ein bisschen flexibler denken vielleicht als in der Vergangenheit.
Ja, auf jeden Fall. Ich sitze natürlich auch in so Erstkunden-Meetings, gerade mit vielleicht konservativeren Unternehmen, die noch nicht so auf dieser Influencer-Marketing-Welle surfen, sondern gerade erst auf der Social-Media-Welle angekommen sind.
Ja.
Und da wird mir begeistert berichtet, ob wir denn den Facebook-Channel schon gesehen hätten. Und dann sage ich immer, ja, ich habe ihn leider gesehen. Er ist gut gemacht, aber das ist halt
sieht ihn oder
für euch nicht mehr relevant. Ich sage es, dass Facebook generell nicht relevant mehr ist. Das trifft auf ältere Zielgruppen sehr wohl noch zu.
Ja.
Aber dann denkt man immer so, ah, fuck.
Ja.
Oder ob ich fuck überhaupt sagen, schneiden wir das mal.
Es ist kein Problem.
fuck, jetzt haben wir halt echt, sind wir halt ein bisschen zu spät. Und müssen halt nochmal leider vielleicht dazu überzeugen, nochmal ein Asset aufzubauen, was dann natürlich schwerfällt, weil da immer Aufwand mit verbunden ist und immer nochmal ein strategischer Gedanke da
total
ist.
Ja.
Aber ja, das gehört dazu.
Ja.
Wo ist meine Zielgruppe? Und das wird immer fragmentierter. Ich meine, wir erleben noch Twitch, Snapchat zum Teil auch, wir erleben TikTok, ja, also gerade die jungen Zielgruppen sind sozusagen noch fragmentierter unterwegs als,
als früher, ne?
Als früher auf jeden Fall. Und das wird auch nicht aufhören. Also das macht ja auch Sinn.
Ja.
Jede App hat sozusagen den eigenen USP und demnach nutzt man sie halt, um nur auf einer App unterwegs zu sein, ist sowieso für die jüngere Generation gar nicht mehr das Hindernis. Also die haben halt mehrere und
Ich habe letztens die Theorie gehört, beziehungsweise ist jetzt keine hochtrabende Theorie, aber dass im Endeffekt auch die jungen Generationen immer auf der Flucht sind vor ihren Eltern. Das heißt, jetzt, wo auch meine Eltern sich bei Instagram angemeldet haben, denkt man schon mal zweimal drüber nach, ob das jetzt noch der Kanal ist, wo ich wirklich jede Story posten möchte von, keine Ahnung, meinen Absturz-Events am Wochenende oder so, wenn ich jetzt Student bin. Aber ja, dass du dich dann halt irgendwie in deine eigene Sphäre nochmal begibst in WhatsApp-Gruppen oder TikTok oder was auch immer. Ne? Also, das ist wahrscheinlich so ein natürlicher Prozess.
Ja, kann wohl sein. Nur bei WhatsApp muss ich echt sagen, hat natürlich alle gekriegt. So, ne?
Ja, das stimmt.
Da lässt man sich von Mama und Papa dann vielleicht auch noch was sagen.
Da kannst du ja dann auch deine eigenen Gruppen so zusammenstellen, wie du lustig bist. Ne? Das ist nicht so der Output an alle. Aber
das wird sehr spannend. WhatsApp hat ja bald auch, oder jetzt sehr konkrete Pläne angemeldet, auch sich als Werbeplattform zur Verfügung zu stellen. Und da bin ich halt sehr, sehr gespannt. Da, ja.
Total. Ja, als Nutzer bin ich super skeptisch und versteck mich. Und als Marketingmensch denke ich so, aufregende neue Dinge warten auf uns.
Ja, es kommt halt dann darauf an, wie sich das genau äußert, wie massiv das auch wird. Ne?
Ja.
Also WhatsApp ist schon so ein Effizienztool halt gerade. Und man muss natürlich den User da auch quasi versuchen, nicht zu sehr in seiner Effizienz oder in seiner Kommunikation halt einzuschränken. Ne? Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch keine näheren Informationen, wie die es genau machen wollen. Da bin ich einfach nur gespannt. Und,
ja. Was man da ja auch merkt, also ich finde es generell total faszinierend, dass wenn du über Influencer-Marketing sprichst, ja Social Media einfach quasi, das ist so die Triebfeder von allem und es ist super wichtig, dann auch über eine richtige Social-Media-Strategie zu sprechen. Ne? Also haben wir gerade schon angerissen und bei vielen Firmen ist das quasi als Grundlage noch nicht passiert und muss dann parallel angegangen werden. Deshalb ist es ja bei euch zum Beispiel interessant, dass ihr beides abdecken könnt, ne? Und quasi auch die Expertise direkt mitbringt und nicht nur das eine oben drauf setzt auf etwas, was vielleicht unten ein paar Risse hat oder so, ne, in der Grundlage. Und was da wiederum irgendwie auch so ein Gedanke ist, den ich immer sehr spannend finde, ist auch sich bewusst zu machen, dass der Content, den man auf den einzelnen Kanälen produziert, wirklich auf den Kanal angepasst sein muss. Weil ich als User, der, wie du gesagt hast, sehr fragmentiert die Sachen nutzt, ich erwarte auf Facebook ganz andere Inhalte, als ich auf Instagram erwarte von einer Marke, ne? Oder als ich auf TikTok erwarte. Ich bin zwar ein Mensch, aber man muss mich eigentlich auf allen Kanälen ein bisschen anders ansprechen.
Ja.
Ne? Geht euch das auch so? Also das ist,
absolut. Ja. Also es gibt ja auch das andere Extrem, wo ein Kunde oder ein Gesprächspartner sagt, er ist jetzt auf allen Kanälen aktiv. Das ist vielleicht genauso eine schwierige Ausgangslage, zumindest wenn man dann wie du sagst, überlegt, welchen Content spielt man dort eigentlich regelmäßig. Und Content Recycling.
Das heißt, ein Video auf allen Plattformen teilen.
Das,
ne?
So, ja. Ach, alleine schon Instagram TV hat ja gar nicht dasselbe Format wie YouTube. Und das dann irgendwie da rein zu vergewaltigen, das Video, das wird halt nichts.
Ne? Was sie jetzt aber angepasst haben, habe ich gehört. Oder? Ja, ich meine schon. Das war vor anderthalb Wochen oder so. Und dann stand auch wirklich, Instagram TV gibt nach. Also so, ne? Es war quasi der Druck zu hoch anscheinend. Aber ich habe es jetzt auch nicht selber ausprobiert. Aber man kann anscheinend jetzt auch die horizontalen Videos 16:9 da hochladen.
Ja, guck mal, muss ich unsere Social Media Managerin mal fragen. Die weiß es bestimmt. Ja, aber
ja, genau, das spielt ja genau da rein. Ne? So.
Genau, also da muss man halt echt auch schauen, was ist jetzt wirklich der wichtigste Kanal und wo konzentriere ich mich auch darauf, verlässlich, lange und brutal regelmäßig auch Content zu liefern. Das ist harte Arbeit. Ne?
Also, ja.
Da soll ich halt schon mich am Anfang, deswegen nenne ich das auch wirklich Asset, weil es sozusagen nicht mit, weil es mit Mühen verbunden ist und wirklich auch langlebiger da sein soll. Ein Kanal wieder zu schließen, ist ja eine Investition, die eigentlich ins Leere gelaufen ist,
mal plakativ
gesagt. Ne?
Ja. Und das Problem haben ja lustigerweise die Influencer genauso. Ne? Also du bist YouTuber, aber du musst gleichzeitig auch eigentlich auf Instagram immer präsent sein. Damals waren es sehr viele auf Snapchat, das ist dann irgendwann ein bisschen ruhiger geworden, obwohl auch da die Nutzerzahlen ja immer noch jetzt mittlerweile stabil sind. Jetzt überlegen viele auch auf TikTok zu gehen, also so, das ist faszinierend. Die Influencer haben im Endeffekt das gleiche Problem wahrscheinlich wie Unternehmen, so okay, wo investiere ich jetzt wirklich meine Ressourcen rein und meine Zeit? Ne?
Ja, und das macht es auch so spannend. Wir sind jetzt seit Ende letzten Jahres, so Herbst, Winter, auch auf TikTok verstärkt unterwegs, weil wir Kunden haben, die auch Bock drauf haben. Und das freut uns dann immer sehr. Wir sagen dann auch ganz ehrlich, hey, wir machen es auch zum ersten Mal.
Genau.
Wir nutzen das selber und kennen das aus einer Nutzerperspektive, aber jetzt seid ihr die Ersten, die es mit uns machen. Wir müssen einfach viel lernen.
Ja.
Und das ist dann immer echt ein Geschenk. Also wir haben jetzt schon 3 Kunden, die dort unterwegs sind, auch einer mit einem eigenen Kanal. Und dann zu lernen, okay, welche Art von Content ist halt die richtige Art, um halt Aufmerksamkeit zu generieren? Was gibt Klicks? Was ist sozusagen auch dann wieder ein Insight, den man verknüpfen kann. Also das ist halt super spannend. Und deswegen fühle ich mich sozusagen hier auch super wohl, wenn ich nochmal meine Beratervergangenheit denke. Dann ist genau das halt, was uns auszeichnet. Halt so diese Lust auf Neugier, einfach Neues auszuprobieren und einfach auch mal in eine Sackgasse reinzugehen und dann wieder umzudrehen. Also das muss auch jeder mitbringen oder sollte im besten Fall jeder Kunde mitbringen. So keine offene Einstellung gegenüber Piloten zu haben.
Bisschen Mut, ja.
Der First Mover hat halt einen riesen Vorteil. Ja, nochmal zurück zu dem Beispiel Captain Sun oder Danny Wellington. Das waren halt die First Mover und sie haben einen riesen Return on Investor davon getragen. Ja, also wäre jetzt falsch zu versprechen, dass es das nochmal gibt, aber natürlich haben wir hier gelernt, First Mover Vorteile sind halt auf jeden Fall da, gerade gegenüber der Konkurrenz.
Genau, weil sie haben das in einer Zeit gemacht, als sie halt die Ersten waren. Ne? Und sie wussten ja auch nicht, wie erfolgreich es wirklich wird. Man kann ja nicht irgendwie in eine Glaskugel schauen, aber sie haben halt das gesehen und dann darauf quasi gesetzt.
Und das ist eigentlich bei jeder Plattform das Gleiche. Also eine Plattform, die halt sozusagen Mehrwert bietet, eine Content-Plattform wie LinkedIn zum Beispiel auch, aber jetzt auch TikTok, hat halt viele Konsumenten. Die User finden einfach cool, was dort passiert, sind gerne darauf. Aber das macht sie nicht automatisch vom Konsumenten auch zum Creator. Und das gibt dann so ein Gefälle zwischen Angebot und Nachfrage, wenn man so will. Es gibt also dann super viele Konsumenten, aber am Anfang noch wenig Creator. Das hat also ein hohes Viralpotenzial.
Ja, genau.
Und wenn ich jetzt an unseren TikTok-Channel, übrigens auch die Deutsche Flugsicherung, wenn wir den Channel machen, den Brandon-Channel, denke, da sind halt auch maximal jetzt gerade 1000 Follower drauf, was halt noch nicht die Welt ist. Aber wir haben schon Videos, wo halt mehrere, also wo ich glaube, das 120.000 Klicks ist ein Video, wo man halt sagen muss, das ist halt echt viral gegangen und das hat halt, da hat sich der ganze Invest halt vielleicht für den Moment dann eben schon gelohnt, weil man eine große Awareness kreieren konnte. Ja. Und das ist halt nur der offenen Einstellung der Ansprechpartner dazu verdanken, dass sie gesagt haben, ja, mach das einfach mal und wir schauen mal, wo das hinführt. Ne?
Ja.
Ja. RTL 2 Morgen ist auch ein Kunde, der auf TikTok unterwegs ist. Passt ja auch zur Zielgruppe.
Ja, total.
Aber auch für schwierigere Themen, also Huawei, was ja jetzt ein Produkt ist sozusagen, oder ein, ja, im Prinzip, sage ich mal, ein schwierigerer Case ist, in dem Sinne hat es halt auch auf TikTok echt Bravos gemacht, mit einer Challenge zum Beispiel.
Okay, was macht ihr da? Kannst du das ein bisschen noch tiefer erklären für Huawei?
Wir haben eine Challenge vor Weihnachten gemacht, wo es um den Song Last Christmas ging.
Ja.
Huawei hat eine App entwickelt, die es Gehörlosen ermöglicht, diesen Song auch quasi sozusagen dort halt zu begreifen. Also es gibt halt dann eben auf Gebärdensprache eben den
Song interpretiert.
Ja. Und dann sollte sozusagen in dieser App halt auch das für die Wahrnehmer werden. So,
ach, cool.
Diese App ist sozusagen eine Übersetzer-App, wenn man will.
Ja, okay. Faszinierend. Und das war aber dann quasi, war das auch mit Influencer-Aktivierung? Oder
war genau, das war auch mit Influencer-Aktivierung. Ja, sollte halt User-Generated Content natürlich vor allen Dingen hervorbringen, aber mit durch Influencer aktiviert und aufgegriffen. Ja.
Ja. Okay, das heißt, wenn du jetzt nochmal so die Vorteile von TikTok im Moment zusammenfasst, ist es schon, dass es quasi im Moment einfach eine Plattform ist, wo noch nicht so viele sind. Das heißt, man kann sich mehr absetzen von der Konkurrenz, oder? Also man kriegt höhere Aufmerksamkeit, es geht viral, sind es noch andere Dinge. Wie ist so die Stimmung da? Also,
ja, also wenn wir mit den Influencern, und das ist ja dann auch für uns neu, die TikToker sozusagen mal kennenzulernen, zusammenarbeiten, ist das super angenehm. Also die sind super offen für kreative Ideen, haben auch selber total viel Bereitschaft, dort mitzuarbeiten. Mhm. Das haben Influencer grundsätzlich, das will ich damit gar nicht sagen, aber bei denen ist das nochmal...
Der Hunger ist
ein anderer. Der Hunger ist wirklich ein anderer. Die Wertschätzung, die Sorgen saugen die auch auf, die man denen dann entgegenbringt. Und ja, so entstehen halt echt super kreative Inhalte. Ja? Also das ist halt wirklich eine Content-Plattform, die halt von Kreativität lebt. Und auch, sag ich mal, der Content, der dort erfolgreich ist, der ist auch ein ganz besonderer Content. Also es geht da um Fast-Forward-Modi, es geht da irgendwo um Lifehacks, sind zum Beispiel da sehr beliebt. Also du musst in 15 Sekunden wirklich einfach was Cooles machen.
Das liefern, ne? So, ja.
Genau, und darauf sind die halt spezialisiert. Und das ist halt schon eine andere Art von Content-Creator nochmal.
Ja.
Wirklich eine andere Art von Entertainment. Und das beeindruckt uns wirklich. Und da sind wir halt gespannt, wenn diese Creator-Typen halt vielleicht dann nochmal mehr auf YouTube gehen, vielleicht ein bisschen mehr in den Mainstream, was das vielleicht dann nochmal so eine neue Mischung halt gibt aus den YouTubern, die dort bisher aktiv sind, und aus TikTokern, die jetzt auch mehr rüber schwappen halt. Ne? Aber das ist alles to be defined, das ist alles Zukunft dann.
Ja.
Und natürlich der Challenge-Gedanke. Also wenn man eine Challenge hat, die sozusagen auf TikTok verpackbar ist, weil sie dann irgendwo auch so ein Lip-Sync erlaubt oder so was Tanzbares, wie es jetzt bei Huawei war, dann ist das auf TikTok halt absolut richtig. Wenn man dann noch ein Produkt hat, was man, sei es ein Fashion-Produkt oder sonst was, was man auch sozusagen kamerafähig bekommt, in die Kamera halten kann, dann haben wir auch den direkten Bezug zur Marke nochmal. Ne? Also das sind halt so Themen, wo man auf TikTok, wenn man eine junge Zielgruppe hat, gar nicht lange überlegen muss. Da kriegt man für echt ein super faires Preis-Leistungs-Verhältnis echt coolen Content, die man auch noch versuchen kann, dann wieder zu nutzen.
Das finde ich das Spannende, weil genau TikTok ist ja aus Musical.ly heraus irgendwie, also auch gewachsen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, aber es ist quasi eine und dieselbe Plattform, ne? Die wurden übernommen und
benannt. Ja. TikTok hat Musical.ly geschluckt sozusagen.
Genau, und hat sein Logo draufgeklatscht, genau. Aber deshalb, also am Anfang war es, glaube ich, für viele so Musical.ly, klar, ne? Das sind Lisa und Lena, das ist die Music-Sync-Plattform, und TikTok an sich, auch vom Content her, ist ja jetzt viel, viel mehr. Ne? Also es ist eben, wie du gesagt hast, es sind verrückteste Spielereien. Ich finde auch von der Qualität her, bei den manchen ist es noch so richtig hands-on und ohne, dass es jetzt super hochauflösend oder so geil produziert ist. Aber es gibt halt auch die richtig krassen Produzenten, die dann Drohnenflüge über irgendwelche Wälder machen oder so, ne? Wo du wirklich so richtig hochqualitativen Content hast. Also es ist auch noch eine schöne Mischung.
Also in jedem Fall richtig, richtig kreativ. Also es gibt halt auch echt Food-Influencer dort, die halt echt auf eine kreative Art und Weise innerhalb diesem kurzen Zeitraum halt es schaffen, dort halt was schmackhaft zu machen und auch ein bisschen, sage ich mal, zu educaten in dem Moment.
Ja.
Es gibt halt super viele Comedy-Influencer dort auch. Finde ich sehr, sehr witzig.
Ja,
sehr,
so Sketche teilweise werden da richtig schön gespielt. Ne? So Dinge, die du auch in einer kurzen Zeit erklären kannst, so lustige Situationen, ohne Ton teilweise, aber
Also echt super kreativ, das ist echt so eine riesen Kreativitätsexplosion, glaube ich. Und das macht mich auch ziemlich glücklich zu sehen, dass die junge Generation, klar, mittlerweile will auch wirklich jeder zweite im Abschlusslehrgang Influencer werden, aber ich glaube fest daran, dass viele TikToker echt einfach anfangen und viele User sozusagen anfangen, ohne jetzt an Reichweite zu denken und echt halt kreativ zu werden. Das ist schon ziemlich cool. Also gerade so wenn du in die Richtung User-Generated Content gehst, was ja auch ein fester Bestandteil einer Strategie sein kann, dann ist das schon echt richtig gut.
Das heißt, die Creator, die da sind, das sind, würdest du schon sagen, dann wirklich Leute, die damit anfangen und jetzt auf TikTok sich ausprobieren und jetzt keine etablierten Leute sind in der Fields oder in der Großzahl, Großteil, die von YouTube oder so schon als Stars quasi jetzt einfach noch einen Kanal bei TikTok aufmachen?
Da müsste ich nochmal genau mit den Mädels fragen, die mit den Influencern in Kontakt waren. Aber my gut feeling sagt auf jeden Fall, dass die halt A, jung sind und sozusagen wirklich als junge User dort angefangen haben und deswegen groß geworden sind.
Ja.
Und B, wirklich, dass auch eine ganz andere Art von Content ist, sodass schon die, also viele haben dann auch einen Instagram-Channel mittlerweile halt, ja, wenn sie hohe Reichweiten haben und sich schon selber als Influencer dann wahrnehmen, dann kommt das auch mit in jedem Fall.
Mhm.
Aber ich glaube, dass schon der Ausgangspunkt halt dort bei TikTok liegt. Ja,
ja.
Absolut.
Sehr gut. Jetzt gehen wir nochmal, wir haben jetzt einen schönen weiten Ausflug gemacht, nochmal zurück zu diesem Strategieprozess. Wir hatten die Onboarding-Phase ganz am Anfang und dann diesen Übergang zur Konzeptionsphase, wo ja dann solche Entscheidungen auch mit getroffen werden. Ne? Wie ist es denn bei euch? Also ich arbeite ja lustigerweise auch in der Strategie, aber in der Markenstrategie, und da ist immer dieser Moment da, wenn wir dann quasi für uns das gesichtet haben, wir haben den Menschen, den Markt und die Marke angeguckt und es fließt alles zusammen, in unserem Fall dann Creative Brief. Und wir gehen zur Kreation und sagen, los, ne, setzt das um, wir inspirieren sie und sie kommen dann mit coolen Ideen um die Ecke, wo man das dann wirklich zum Leben erweckt, das, was wir uns vorher so an einer Route ausgedacht haben. Ist es bei euch so ähnlich oder kann man das gar nicht so zusammenfassen in einem Prozess sozusagen? Weil die Kreation würde ja dann in dem Fall sehr oft beim Influencer natürlich liegen, aber vielleicht ja auch von euch mit begleitet.
Also auf jeden Fall, wir erarbeiten ein Konzept, das ist dann meist der Account Manager, der den Kunden sehr, sehr gut kennt und all diese vorgelagerten Fragen wie Zielgruppe und so weiter im besten Fall schon, sage ich mal, vorbeten kann. Und einen Konzepter, der mit einem frischen Blick nochmal schaut, was sind zum Beispiel dann Insights der Zielgruppe, die vielleicht von beiden noch nicht gesehen wurden, also von Kunden oder Account Manager. Und dann geht es halt in die Umsetzung, das heißt, dort kommt dann ein Influencer Marketing Manager mit ins Boot, der sehr genau weiß, welche Creator passen denn auf welcher Plattform dazu, zu der jeweiligen Geschichte, zu dem jeweiligen Konzept, was man dort angedacht hat. Wir haben, wenn es um die eigenen Social-Media-Kanäle auch geht, haben wir einen Social-Media-Manager, der nochmal dann sozusagen schaut, okay, was ist denn auf dem Kanal geplant, wie kann auch der Kanal sozusagen die Story der Kampagne aufgreifen, wie können auch Influencer-Content-Pieces vielleicht dort eingebunden werden, vielleicht gibt es auch sowas wie, in der Kampagne wird eine Geschichte angeteasert, auf dem Kanal wird sie weitergeführt, ja, also dort geht es dann halt wirklich so, sag ich mal, von so einer High-Level-Perspektive, die wir halt Strategie nennen, wo es halt echt um einen Halbjahres- und Jahreszeitraum gehen kann, in konzeptionelle Arbeit und in taktische Mittel. Und das funktioniert dann immer im Team im Prinzip, also wo die verschiedenen Experten, wenn sie, entweder sind sie schon auf dem Kundenprogramm tätig oder werden es demnächst, dort halt die Köpfe zusammenstecken und jeder aus der Perspektive halt sagt, was für ihn funktioniert oder wo er sozusagen sein Thema berücksichtigt sehen will. Und im Endeffekt läuft alles beim Account Manager zusammen, der dann konkret sagt, okay, das ist jetzt der Fahrplan, wir haben es jetzt operativ runtergebrochen, diese ganzen taktischen Mittel, wie gesagt, kann Event sein, kann Challenge sein, können einfach Influencer-Kooperationen sein, kommt dann auf den Kanal an, wie greift das eins zu eins ineinander auf der Timeline, und dann geht halt das To-Do raus an den Influencer-Marketing-Manager, die richtigen Creator zu finden und mit denen natürlich auch das Briefing abzusprechen, also da kommt es auch auf eine Balance an zwischen, klar, wir haben uns viel ausgedacht, aber es ist einfach, muss Usus sein, da noch genug Beinfreiheit zu lassen für einen Creator, um sich in unsere Story zu verzahnen.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ne?
Ja, das muss total sein. Also das soll überhaupt nicht falsch rüberkommen, dass da in so einem kleinen stillen Kämmerlein zwischen Kunde und Agentur jetzt was entsteht und dann wird das dem Creator aufgedrückt.
Genau.
Das funktioniert überhaupt nicht. Da kriegt man halt echt miesen Content und das ist dann am Ende echt ein mieses Produkt. Ne?
Ja.
Und das heißt, da kann sich auch noch mal ein bisschen was drehen hier und da, wenn wir halt merken, das Feedback der Influencer geht vielleicht mehr nach links als von uns gedacht nach rechts. So, ne? Und dann wird das aber nochmal abgesprochen und dann hat man da vielleicht nochmal eine Iterationsschleife. Aber dann steht irgendwann das Influencer-Setup fest, die werden dann gebrieft, wann sie was liefern sollen. Und dann wird auch nochmal eine Feedback-Schleife vereinbart, damit beide auf der sicheren Seite sind. Ja? Also Kunde, Agentur, aber auch Influencer will natürlich wissen, dass der Kunde zufrieden ist. Er hat den ist ja auch... Also, das ist ja nicht nur Vertragsverhältnis, sondern das soll ja auch für beide, für alle Seiten sozusagen irgendwo echt eine coole Sache werden, wo jeder gerne Teil davon ist.
Ja.
Und ja, nach so einem Briefing und nach sozusagen der Abwicklung folgt dann das Reporting, wo wir halt die Insights der Influencer sammeln, wo wir halt alle Daten nochmal zusammenführen und halt schauen, welche Insights haben funktioniert, wenn wir mehrere Insights bedienen, welche Kanäle haben funktioniert, wo wir alles nochmal versuchen aufzudröseln. Weil zu einer strategischen Herangehensweise geht es natürlich, dann geht es auch immer darum, halt Lessons Learned irgendwo.
Super wichtiger Punkt, ja, genau. Dass man sich quasi auch nicht nur sehr plakativ jetzt die Zahlen anguckt, die erreicht wurden, sondern auch ein bisschen versucht, daraus zu lesen. Ne? Also so, genau. Was kann ich wirklich mitnehmen? Genau. Ja, und warum hat das gut funktioniert? Ne?
Ja. Also, genau, also im Prinzip, das ist halt gerade, wenn wir so in Avantgarde-Disziplinen unterwegs sind, wie halt Influencer-Marketing auf TikTok oder jetzt vielleicht demnächst mal auf Pinterest, ja, dann müssen wir uns halt ständig fragen, was war jetzt erfolgreich und warum war es vielleicht erfolgreich und was heißt das für andere Kunden, zukünftige Projekte? Ist nicht immer so einfach, ne? Nee. Ist dann auch mal hier und da Gut-Feeling und da braucht auch keiner, sag ich mal, sich eine Illusion machen, dass halt da super viele Daten immer das Allheilmittel sind. Das soll auf jeden Fall so sein, ja? Also, weil sonst bewegt man sich halt nur in subjektiver Wahrnehmung.
Ja.
Aber da gehört eine gesunde Mischung halt aus, sag ich mal, verschiedenen Wahrnehmungen, Daten
und auch aus dem
Feedback der Influencer
dazu. Ja. Okay. Das heißt, dann an dem Punkt kommen die Influencer bei euch an unterschiedlichen Punkten mit rein, oder würdet ihr sagen? Also es ist jetzt nicht so, dass sie von Anfang an irgendwo mal mit am Tisch saßen und die Strategie mitentwickelt haben, sondern es ist eher so, dass ihr die Influencer sucht, die wirklich zu der Strategie passen, wo ihr wisst, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt irgendwie überhaupt nicht zu seinem Inhalt oder zu seinen Werten oder was auch immer passt oder zu seiner Idee, die ist sehr klein. Ja. Ne? Und dann geht man den Weg gemeinsam ab dem Moment sozusagen.
Also 90% der Kampagne sind wirklich mit mindestens mal einer Handvoll Influencer und dann kettet man sich natürlich nicht, auch nicht nur an eine Person. Wenn das mal so ist, wenn der Kunde von vornherein sagt, für diesen Job sehen wir genau
nur dieses eine
Gesicht, ist das was anderes. Dann wären wir dumm zu sagen, okay, wir denken uns was aus und haben nicht mit dem Management oder mit ihm besprochen. Ja? Also bei Huawei haben wir zum Beispiel mehrere Livestreams gemacht, wo der Influencer von uns betreut wird und auch der Moderator. Und das muss natürlich dann einfach vorher irgendwo schon passen und zur Story des Influencers passen. Und das ist natürlich dann eher so ein kollaborativer Prozess von Beginn an.
Ja.
Aber ansonsten würde ich sagen, zu 90% ist der Einstiegpunkt, wir haben das Konzept abgestimmt, wir sind uns sicher, weil wir einfach schon mit vielen kooperiert haben, dass wir Influencer dafür finden, für Budget X und für Zeitrahmen X. Und dann geht's los, machen uns auf die Suche oder sprechen die an, die wir schon, sag ich mal, vor Augen haben. Und dann ist eigentlich das Briefing sozusagen der erste Einstiegspunkt.
Ja. Und so als Überschrift über dem Ganzen könnte ich mir irgendwie, oder sehe ich jetzt in letzter Zeit immer, Influencer-Marketing muss ganzheitlich gedacht werden. So, ne? Das kommt jetzt auch bei dir, finde ich, sehr raus. Also, dass eine Strategie wirklich so in viele Richtungen blicken muss und sich öffnen muss für Sachen und dass es dann eben nicht nur Social Media ist, sondern, du hast es schon angerissen, auch Out of Home, auch ein Event und so weiter. Ne? Also, das ist auch so eine Erkenntnis irgendwie, die ich in den letzten Monaten gewinne, dass es viel schwieriger ist, das jetzt in eine Schublade zu stecken oder so und zu sagen, Influencer-Marketing ist immer das.
Ja, also das macht mich dann noch so ein bisschen traurig, wenn in der Öffentlichkeit halt das immer noch auf diese Product
Placement-Kampagnen
quasi reduziert wird und dann so ein bisschen auch dem Influencer-Marketing da ja nicht genügend Rechnung getragen wird, wenn man sagt, okay, das ist jetzt noch vorbei oder wann verliert es seine Wirksamkeit oder sowas. Das mag ja alles sein, auch so das Thema Glaubwürdigkeit, sind dann alles immer so öffentliche Diskussionspunkte. Das zeigt einfach, dass da sozusagen einfach noch nicht ganz verstanden wurde, wo Influencer eigentlich überall mit reinspielen, dass Influencer wirklich nicht auf einem Medium reduzierbar sind, sondern wirklich einfach kreative Austauschpartner eigentlich und dass sie sowohl Testimonial als auch Creator, als auch wirklich dann Meinungsmacher sozusagen dann
Experte,
genau.
Ja.
Und ich sage jetzt nicht, auf keinen Fall, dass man jetzt schon um die Ecke denken muss, um unbedingt Erfolg zu haben, auf gar keinen Fall.
Ja.
Und es funktioniert immer noch mit Product Placements zu arbeiten. Und wie gesagt, die ersten Piloten mit Kunden sind auch meistens erstmal, hey, wir bewegen uns ganz neu in dem Thema, wir wollen jetzt gar nicht so strategisch irgendwie unser Marketing-Mix schon auf den Kopf stellen, wir müssen ja erstmal schauen, ob das für uns was ist, ob wir uns damit wohlfühlen, diese Kontrolle auch ein Stück weit abzugeben, weil nichts anderes ist es ja, man gibt dem Creator Beinfreiheit und die nutzt er für sich und dann kann natürlich auch was dabei rauskommen, wo man denkt, oh Gott, wenn das unser CEO sieht, weiß ich nicht. Meistens ist es wirklich nicht so, also die deutsche Flugsicherung, der konservativste Kunde, sag ich mal, vom Case her, den man haben kann, macht es ja auch.
Ja.
Funktioniert da sehr gut. Aber das sind halt so Gedanken, an die muss man sich gewöhnen. Und da ist ein erster Pilot meist auch schon erfolgreich, wo man halt wirklich auch vielleicht gar nicht über Image und Awareness redet, sondern direkt halt Conversion anregen möchte. Funktioniert auch, ja. Also man muss sich da auch nicht verkünsteln. Am Anfang kann man auch echt erstmal einfach schauen, wie findet man sich im Thema zurecht. Man nimmt mal ein Budget in die Hand, bucht 5-6 Influencer und schaut dann einfach, was macht das mit einem, was macht das mit den Zahlen, wie findet sich die Story des Kunden dort wieder. Ja.
Genau, nochmal anknüpfend an das, was du eben gesagt hast. Ich finde, das liest und hört man jetzt auch immer mehr, Wir merken, dass Influencer-Marketing deutlich weitergedacht wird, wie wir gerade schon gesagt haben, als jetzt nur für FMCG-Kunden oder nur Consumer. Es funktioniert auch zum Beispiel im Employer-Branding-Bereich. Es funktioniert im Rahmen von auch diesem Personal-Branding-Trend, dass du auch deine eigenen Mitarbeiter irgendwie aufbaust und die für dein Unternehmen sprechen. Corporate Influencer spielen damit rein. Dann aber ja auch viel mehr noch in diesem B2B-Bereich, wo es ja im Endeffekt auch darum geht, am Ende Menschen zu überzeugen, deinen Service, dein Produkt, deine Dienstleistung oder so zu buchen für ihr eigenes Unternehmen. Ne? Wie beobachtest du das?
Ja, am Ende ist das auch eigentlich so die Beobachtung, die wir haben, und das hängt sich halt in so einem Claim auf. Ja? Also wir sagen, we create social proof for brands.
Ja.
Und eigentlich auch für Unternehmen. Ja? Also wie du gerade schon sagtest, Employee Branding ist ein großes Thema, nicht nur für große Marken, die B2C-Kommunikation betreiben, sondern auch im B2B-Bereich sind und entweder Mitarbeiter gewinnen wollen oder Kunden gewinnen wollen oder auch noch die Kunden sozusagen noch begeisterter an sich binden wollen. Ja. Eigentlich ist Social Proof eben dieser Sammelbegriff, dass man halt einfach es versteht, Leute für sich zu gewinnen und diesen Einfluss dieser Menschen halt, die sie in der ganz normalen Kommunikation oder auch auf ihren Profilen online eben haben, diesen für sich geltend zu machen. Ja? Also es kann wirklich in alle Bereiche gehen. Also wir haben gerade im letzten Jahr halt, oder Ende letzten Jahres, war so eine kleine Welle, wo wirklich Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen auf uns zugekommen sind, die jetzt auch verstanden haben, okay, wir brauchen kein Produkt, das wir in die Kamera halten, sondern diese Creator da draußen verstehen es, Geschichten zu erzählen, die auch unsere Komplexität irgendwo abbilden kann.
Und gerecht werden, ja.
Genau, oder auch, sag ich mal, vielleicht ein bisschen heiklere Themen, wie halt das Thema Periode,
ja.
Und ich habe da halt ein passendes Produkt, ja, dass solche Themen, die so ein bisschen, oder auch überhaupt der Pharma-Kontext im Ganzen, ja, also der hat auch super viele Hürden, Einstiegshürden für Werber im Prinzip bildet und bietet, dass dort Entwicklungen echt zu beobachten sind, wo die Menschen halt begreifen, okay, ich muss zwar ein bisschen mehr nachdenken, vielleicht, weil ich kein Produkt habe, aber das macht es nicht weniger wirksam, und die Menschen, die mit denen ich das zusammen verwirkliche, die Influencer sind auch fähig, diese Geschichten zu erzählen, und es gibt auch für mich die passenden Influencer. Ja?
Ja.
Also wir sagen immer so schön, da draußen gibt es wirklich für jeden Dienst, für jeden Service, für jedes Produkt halt die passenden Influencer. Ja? Ja. Gibt es immer gleich viele, und die haben vielleicht auch nicht immer die Reichweite, aber ja, also da muss man nicht sozusagen das als Einstiegshürde sehen, dass man vielleicht gerade mit Bibi sein Produkt nicht an den Start bringen kann. Das ist auch so ein lustiger Gesprächsauftakt, den wir häufiger mal haben.
Echt, ist das immer noch sehr präsent?
Ja, doch, ja, wirklich. Die Marketingverantwortliche oder der Marketingverantwortliche sagt, das macht Sinn für uns, und dann hat man ein Meeting mit dem Chef, und dann sitzt der halt so ein bisschen halt die Arme verschränkt und sagt so, ich habe immer noch nicht verstanden, was so eine Bibi für uns leisten kann. Und das
ja,
ist natürlich ja ein bisschen eindimensional, aber naja, gut. Mittlerweile gehe ich auch gar nicht mehr zu solchen Meetings, wenn ich es vorher erahnen kann,
ja,
weil der Weg ist halt echt einfach
ein bisschen zu weit. Der ist zu weit, ja. Ja, also ist es dann vielleicht auch so, dass vielleicht ein paar Unternehmen zurückbleiben? Also ich befürchte das so ein bisschen, dass es so viele eben First Mover oder aber auch jetzt Unternehmen gibt, die einfach schon sehr viel Erfahrung gesammelt haben, die sind einfach schon deutlich weiter. Und ich hoffe, dass die Branche, in der wir uns ja jetzt irgendwie alle bewegen, es trotzdem schafft, auch die Leute, die das irgendwie ganz interessant finden, aber vielleicht noch nicht den Mut haben oder die Ressourcen, das jetzt wirklich voranzutreiben, dass man die so ein bisschen verliert und die dann gleichzeitig denken so, weil es vielleicht einmal nicht geklappt hat, Influencer-Marketing ist generell irgendwie scheiße oder eine Bubble oder wie auch immer. Ne? Also es ist
ja, gibt es unterschiedliche Reife gerade bei Kunden tatsächlich. Also es gibt halt Kunden oder Unternehmen, die dann auch nicht unsere Kunden sind, die halt auch teilweise schon größere Influencer-Marketing-Abteilungen intern haben,
ja,
auf eine Agentur dann gar nicht mehr unbedingt angewiesen sind, weil sie die Ressourcen haben, höchstens vielleicht nochmal für einen Strategie-Shape oder sowas,
ja,
jemanden wie uns dann hinzuholen. Es gibt halt Kunden, die auch schon jemanden haben, der das versteht, der das intern weiterentwickelt, aber uns als verlängerten Strategiearm, als verlängerte Werkbank meinetwegen dann auch hier, mhm, und da nutzen. Und da gibt es natürlich die noch gar nicht entdeckt haben, von denen du jetzt gerade so ein bisschen gesprochen hast, die da vielleicht halt ja den Anschluss verlieren. Kann natürlich auf jeden Fall passieren, klar. Ich meine, ich habe jetzt keinen Überblick, wie groß der Prozentanteil da draußen ist. Es gibt aber auch viele, die zu mir oder die zu uns kommen und im ersten Gespräch sagen die dann ganz klar, wir haben verstanden, dass wir abgehangen wurden.
Ja.
Ich würde es gerne intern selber machen und wir können uns das Know-how da auch aufbauen, wie jeder andere oder wie in jedem anderen Bereich, das bei uns schon erfolgt ist. Aber ich habe einfach verstanden, wir müssen jetzt auf die Überholspur gehen,
mhm,
und da sollt ihr uns hin beschleunigen. Ihr habt die Ressourcen, ihr habt das Know-how, wir können es uns nicht leisten, jetzt so ein halbes Jahr oder ein Jahr Experimente zu machen.
Wir müssen
einfach direkt, ja, Gas geben.
Ja.
Und in solchen, also das sind mir eigentlich die liebsten Gespräche, weil ich eigentlich auch Fan davon bin, das ist so ein bisschen der Unternehmensberater in mir, denen das auch beizubringen.
Voll. Und sie dann sozusagen alleine fliegen zu lassen.
Also genau, also so, ne? Ja. Ich glaube fast daran, wenn der Kunde erfolgreich ist, dann haben wir immer noch eine Win-Win-Situation, ja, weil wir halt immer noch weiter strategisch im Boot bleiben und das macht uns am meisten Spaß.
Ja.
Und wenn er dann viel von der Abwicklung selber übernimmt, dann kann das sogar förderlich sein. Wenn man ans Thema Beziehungsaufbau, also Relations zu Influencer denkt, sagen wir auch jedem Kunden, im besten Fall
macht es selber.
Ja, wir können das moderieren, genau, und das machen wir auch gerne und Kontakte stellen wir her und wir verhandeln auch für euch oder, ja, beraten euch dann. Aber am besten ist, wenn ihr euch denen widmet und wirklich versteht, wie könnt ihr eine Win-Win-Situation erzeugen.
Ja.
Und ja, sozusagen versteht euch langfristig mit denen im besten Fall in ein Boot zu setzen, weil das halt wirklich, ja, die beste Art und Weise ist. Ne? Also da gibt es alle Möglichkeiten und das sind eigentlich so Themen. Ja, da hängen wir auf jeden Fall einige ab, dass wir zu kommen, aber
es ist ja immer so.
Ne? Es ist also wahrscheinlich, ja, immer so.
Ja. Circle of Life, okay. Ja, cool. Dann wenden wir uns doch mal schon mal so einem kleinen Ausblick zu. Ich weiß, dass du viele Thesen mitgebracht hast. Das ist super. Ich glaube, die ersten, die wir schon ein bisschen angerissen haben, haben sich auch ein bisschen auf die Plattform bezogen. Ne? Pinterest unter anderem zum Beispiel, über die wir jetzt noch nicht selbst gesprochen haben. Aber was siehst du da am Horizont aufflackern?
Also Pinterest ist ja eine visuelle Suchmaschine, wenn man so will, und auch so ein Inspirationskanal.
Ja.
Und habe ich bislang immer so ein bisschen, also es gibt es ja wirklich schon seit Jahren, ist ja jetzt nicht, dass es aufgepoppt ist, so ein bisschen halt in die Ecke geschoben, ja, Do-it-yourself-Content, vielleicht Beauty- und Fashion-Content noch, aber sehr interior-lastig, da geht es halt viel so um Events wie Muttertag oder Weihnachten oder Hochzeit und habe dann immer überlegt, ist halt noch sehr nischig, sehr frauenlastig und mittlerweile muss ich sagen, nee, das stimmt halt ein Stück weit nicht mehr. Also erstmal steigen die Nutzerzahlen und auch die männlichen Nutzer steigen und ich bekomme dort Inspirationen zu männlichen Tattoos, männlichen Frisuren, ich bekomme dort Inspirationen zu allgemeinen Themen, wie zum Thema Fliegen auch zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, dass Pinterest darüber wirklich als Traffic-Kanal immer relevanter wird.
Ja.
Wenn man also einen Content-Hafen hat quasi, wo man weitere Informationen wie ein Blog oder eine gute Landingpage, meinetwegen auch ein guter Instagram-Channel, wenn man den halt hat und dann sozusagen in einer gewissen Regelmäßigkeit auch wieder Pinterest-artigen, also dort funktionierenden Content zur Verfügung stellen kann, dann ist es absolut ein guter Kanal, um dort sozusagen, ja, den Traffic halt auf die Assets, auf die eigenen Kanäle anzulenken.
Das hört man jetzt auch von vielen Bloggern, ne? Dass sie quasi den größten Traffic von da kriegen tatsächlich. Ja. Richtig lustig. Also und das ist, ja, war auch ein bisschen so unter der Oberfläche, aber jetzt mittlerweile wird es bekannter ein bisschen, was da passiert. Ne?
Ja, ich bin gespannt, ob das noch zur Influencer-Plattform wird, weil ich sag mal, im Positiven ist da herrscht halt schon relatives Chaos. Ja, man, ja, sucht also und pickt so ein bisschen die Nadel aus dem Heuhaufen, jemandem dort zu folgen, an dem privaten Leben auch teilzunehmen und so ein bisschen so diese Story konsequent halt mitzuerleben, fällt da halt deutlich schwerer. Das ist halt, ja, so definitiv so. Ne?
Das ist auch so eine Nutzerfrage, das ist lustig, weil bei mir ist es subjektiv so, ich mache das gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wem ich da wirklich folge. Ich folge ein paar Marken, aber einfach nur, damit ich wirklich die Sachen irgendwie direkt reingespült kriege, wenn es ein neues Produkt gibt oder, ja, so. Aber überhaupt keine Person. Aber andere machen das total exzessiv und abonnieren dann wirklich halt Menschen, die sie persönlich interessant finden und wissen dann auch genau, was die gerade zu ihrer neuen 98. Pinnwand hinzugefügt haben, ja, oder so. Aber das ist...
Ja, dann macht es an Pinterest noch nicht ganz so leicht. Das ist sozusagen nicht, ja, so die gleiche Ausgangsposition, wie man sie auf Instagram hat. Ist aber möglich.
Ja, ja.
Und da muss man auch wieder verstehen, dass Influencer den Content halt liefern können, der dort halt funktioniert.
Ja, gerade absolut.
Gerade wenn sie selber, genau, da sind. Weil eins hat Pinterest ganz sicher eine große Herausforderung, regelmäßig und wirklich am besten massiv Content zu liefern.
Ja.
Wenn ich wirklich sichtbar sein will, dann muss ich echt am besten 5 Pins am Tag,
ja,
mindestens mal liefern. Und das ist nicht so einfach.
Ja.
Ja. Spannend aber auf jeden Fall.
Und genau, die Blogs haben wir jetzt auch schon mal angerissen. Auch ein Thema, was du quasi schon abgeschrieben hast, aber jetzt doch wieder, ja, doch wieder ganz cool
findest. Ja, genau, das ist ein Boomerang. Ich habe, ja, nämlich in einem Team-Meeting auch mal, das ist wieder so ein Team-Meeting, wo ich so ein bisschen gepredigt habe, nennen wir es mal so, ja. An dieser Stelle auch Entschuldigung bei meinem Team für ab und zu ausschweifende Innovative Talks sozusagen.
Ja.
Da habe ich halt irgendwann mal gesagt, so, ich will jetzt langsam nicht mehr das Thema Blog in Konzepten sehen. Wir hatten es da auch noch nicht super intensiv einarbeitet, weil ich gesagt habe, Blog ist tot halt. Ja.
Yeah.
Und für mich macht das irgendwie keinen Sinn. Ich hab's mir nicht gut erklären können, warum das halt Sinn macht und ich will es jetzt einfach nicht mehr sehen.
Mm-hmm.
Ist auch eine Provokation, wenn, ne, also die wissen schon, dass sie trotzdem noch Blogs vorschlagen können, aber Und jetzt ist der Boomerang halt auf jeden Fall zu mir zurückgekommen. Jetzt, gerade auch, weil Instagram nochmal vor längerer Zeit ja schon die Algorithmen nochmal ein bisschen verändert und angezogen hat. Und mit dieser Welle der fehlenden Sichtbarkeit von Influencer-Content und diese Abhängigkeit von Influencern auch auf den jeweiligen Plattformen ist da, glaube ich, nochmal ein deutlicher Schritt zu Blogs hin zu verzeichnen. Also Blogs sind dann einfach echt total unabhängig. Ja, da kann jeder Creator machen, was er möchte, kann seine Videos genauso wie seine Postings und seine schriftlichen, also Blog-Inhalte sozusagen einbinden und das alles zu einer Erlebniswelt vereinen.
Ja.
Und wenn er sozusagen wirklich seine Marke dort unabhängig und unabhängig von Algorithmen dann auch vor allen Dingen shapen kann, dann ist das ein Riesengewinn, wenn du schon Reichweite gewonnen hast, die du dann darauf mitnehmen und übertragen kannst. Ne?
Genau, weil ja jeder Leser dann auf den Blog kommt und wirklich das konsumieren will und nicht einfach so gedankenlos durchswipe in seinem Feed oder die 800. Story oder so anschaut, sondern wegen dir da ist. Ne?
Ja.
Das ist viel.
Und das kommt natürlich darauf an, wenn der Influencer dann wirklich auch einen guten Markenfit hat, also in dieser Erlebniswelt, wenn sich eine Marke dort reinbetten lässt, muss das natürlich auch echt perfekt passen.
Ja.
Weil ja das Branding, was man vom Influencer übernimmt, halt nochmal sehr viel stärker ist. Aber das kann absolut ein gutes Mittel sein. Ja, also wenn ich halt von Farina, von Novalana auf dem Blog halt sehe, da muss echt krass viel Arbeit reingesteckt worden sein. Ja, also das ist echt eine super mobil optimierte Seite, wo halt echt ein Erlebniswert geschaffen wird und wo dann auch die Follower natürlich das wertschätzen und dann auch gerne wieder vorbeischauen und da nochmal Insights bekommen und Content bekommen, den sie auf den Plattformen sonst halt nicht bekommen.
Ja, dazu habe ich jetzt nochmal eine allgemeine Frage, die gar nicht so in diesem Ausblick-Ding ist, aber das ist vielleicht auch eine Sache, die du gut beantworten kannst als Marke, wo wir auch eben über den Kontrollverlust gesprochen haben, habe ich ja auch immer Angst ein bisschen, okay, vielleicht werde ich in einem falschen Kontext dargestellt, vielleicht gehe ich aber auch unter, weil der Konsument ist ja eigentlich da wegen dem Influencer-Content. Wie schafft ihr es, das sicherzustellen, dass die Marke sozusagen nicht verschwindet in dem Ganzen, sondern trotzdem, selbst wenn sie nur im Hintergrund ist und nicht super plakativ, so hier kauf mich oder so oder hier ist mein Slogan, trotzdem noch stattfindet? Ist das ein Thema, das ihr auch mit denen öfter diskutiert, mit den Menschen?
Ja, total. Also ist natürlich auch eine Angst, gerade so zu Primetime-Zeiten, halt, vor Weihnachten, vor Muttertag und Co. Halt.
Voll.
Da kommt es einfach darauf an, erstmal wirklich eine passende, authentische, jetzt benutze ich trotzdem das erste Mal, aber da bin ich stolz drauf, so spät im Podcast erst
das
Mal
zu machen. Das ist echt super.
authentische Story zu erzählen, die dann sozusagen Aufmerksamkeit auch triggert. Das andere ist, dass wir einfach schon datengetrieben da auch wieder ausschließen, dass erstmal natürlich ein Influencer mit einem Konkurrent vor geraumer Zeit noch zusammengearbeitet hat. Dann schauen wir natürlich, mit welcher Dichte macht der Werbung auf seinem Kanal. Wir sichern in den Verträgen und im Gespräch mit den Creatoren dann auch ab, was sie jetzt noch in Planung haben für die nächsten Videos, die vielleicht bei YouTube online gehen, wann diese online gehen, auch dasselbe bei Stories oder Instagram-Content. Da muss man natürlich einfach echt schauen halt, ne? Und das sozusagen alleine schon im Publishing-Plan halt so planen, dass da halt genug Platz für Aufmerksamkeit da ist.
Mhm.
Und dann spielt natürlich die Art und Weise des Contents halt eine Rolle, ja. Also dass ein Posting verzahnt mit einer Story stattfindet, um halt beides irgendwo auf dem Kanal präsent zu haben und so weiter und so fort. Also
genau. Ja. Und dann ja eben zum Beispiel im Blog sich einem Thema ja auch nochmal viel intensiver widmen könnte, als es dann zum Beispiel eine Story in 15 Sekunden kann, die dann weg ist oder so. Also
ja,
dass
genau.
man auch die Plattformdynamiken oder den Kanal nochmal mitdenkt.
Ja,
super. Okay. Was hält die Zukunft noch bereit? Gibt es noch andere Sachen, die du irgendwie so ein bisschen im Blick behältst?
Ja, wir haben ganz kurz über B2B-Themen halt schon gesprochen. Und auch B2B, ich nenne es da mal Key Opinion Leadership, weil ich glaube, es gibt schon einen deutlichen Unterschied zu dem klassischen Influencer-Marketing, wie wir es im B2C-Bereich kennen. Aber natürlich geht es im B2B-Bereich auch wirklich Meinungsführer, die auch sehr glaubhaft halt dort aus dem Erfahrungskontext zum Beispiel eine Software empfehlen können oder eine Dienstleistung, Events und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das halt spannend sein wird, wie sich das auf LinkedIn entwickeln wird.
Mhm,
Und ich würde mal behaupten, dass Xing und LinkedIn sozusagen dort sich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen bieten, wie es halt vielleicht damals StudiVZ und Facebook getan haben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen vergleichbar. Ich weiß, dass Xing halt noch mehr auf das Thema Recruiting und Headhunting und Co. Wert legt und das vielleicht eine Nische sein kann, wo man sich reinrettet.
Mhm.
Aber im Moment sehe ich dann doch auch in Deutschland zukünftig halt LinkedIn im Vorteil und wage mal zu behaupten, dass Xing dort das StudiVZ wird und LinkedIn das Facebook.
Ja, ich wollte nämlich auch gerade sagen, so Kopf an Kopf rennen, das ist schon fast gar nicht mehr, ne? Leider. Also es ist, vielleicht nehme ich das auch in meiner Business-Brillensicht so wahr, aber es ist,
Ich sage auch, Zahlen sind noch relativ ähnlich, wenn man davon ausgehen will. Aber
ich muss dazu aber sagen, ich merke es dann wiederum bei mir selber, man influenzt ja auch selbst sein Umfeld und ich sage irgendwie auch in dem Podcast ja immer so, hey, schreib mir auf LinkedIn, nicht auf Xing, ne? Weil ich es einfach deutlich lieber nutze und empfehle das auch gerade irgendwie allen Kollegen, allen Freunden. Mich fragen auch teilweise Leute, die jetzt von der Uni kommen, so, ach, braucht man irgendwie beides oder sollte ich jetzt wirklich LinkedIn machen? Das ist doch alles auf Englisch oder keine Ahnung. Und ich empfehle immer LinkedIn, weil ich es selber so cool finde zu nutzen. Also da merkt man schon, wenn du irgendwie selbst das gerne empfiehlst, dann machen das bestimmt auch andere und dann ist irgendwann dieser Punkt erreicht, wo es nicht mehr so viele Fürsprecher für das andere gibt.
Aber es ist einfach echt der Content, der da wirklich gut ist. Also auf Xing ist auch eine Content-Plattform, ist ja nicht nur LinkedIn, die dieses Content-Feature bieten, aber LinkedIn hat das viel, viel intuitiver eingebaut, viel mehr in den Mittelpunkt gerückt und deswegen, ich mache da auch selber kleine Pilotvergleiche, bin ja selber sehr neugierig und poste da mal was auf Xing und mal auf LinkedIn und bei Xing ist das einfach das gleiche Content Piece kriegt halt null Aufmerksamkeit, keine Likes, keine Comments. Das ist einfach bei den Leuten nicht auf dem Schirm. Das ist mehr so ein Adressbuch, sage ich mal, wo man sich verknüpft, um sich nicht aus dem Auge zu verlieren, wenn man einander braucht. Aber auf LinkedIn passiert wirklich
das Leben.
Ja. Das denke ich auch.
Ja, cool. Wie ist es denn so generell, wenn du jetzt auf Social Match, auf eure Agentur blickst, was glaubst du, wo ihr so in 5 Jahren steht? Keine Ahnung. Also ich merke auch, dass viele Player im Markt sich auch ständig neu erfinden. Also so die einen waren irgendwie gestern noch ein Software-Tool, jetzt sind sie auf einmal auch eine Agentur oder wollen nicht mehr als Suchmaschine bezeichnet werden, sondern sind auch kreativ und auch social und keine Ahnung. Also da passiert super viel. Und ich glaube, jeder ist da wahrscheinlich in seiner Firma selbst in so einem Art Findungsprozess. Ne? So wie die Branche sich selbst irgendwie wandelt, wandeln sich natürlich auch die Dienstleister und Anbieter. Aber kannst du da schon irgendwie, weißt du schon irgendwie, wo du dich hin entwickeln willst mit der Firma? Oder euch?
5 Jahre ist ein Horizont, der ist in unserem Bereich
zu weit,
zu weit weg ist.
Ja.
Also wir haben gerade den Shift zu, sag ich mal, modernen Agentur für modernes Marketing gemacht.
Ja.
Ganz bewusst das also weitergefasst. Und das wird es auch jetzt erstmal für die nächsten 2 Jahre bedeuten. Also über das Einfallstor Influencer-Marketing, Social-Media-Kanäle zu gestalten und alles aus diesem strategischen Gesichtspunkt Social Proof herauszudenken. Ja, das soll auf jeden Fall wirklich so der Nordstein sein, nachdem wir unsere Dienstleistungen halt weiter ausrichten und dementsprechend für unsere Kunden dort halt auch glauben, das Beste zu tun, wenn wir das halt nicht aus den Augen verlieren. Und wir werden immer ein Dienstleister bleiben, also das liegt uns einfach im Blut, dafür brennen wir halt. Ja, wir sind alle sehr kommunikationsaffin, sehr projektmanagementaffin. Ja, also das ist halt auch so ein bisschen die DNA, wenn man aus Münster kommt, jetzt sind wir zwar auch in Köln und auch mittlerweile in New York tatsächlich mit zwei Teammitgliedern vertreten, hat das so trotzdem noch so einen DNA-Aspekt quasi, dass man in Münster einfach mit coolen Projektmanagern gestartet ist. Wir waren am Anfang nicht die Kreativsten, sondern die, sage ich mal, Verlässlichen, die in diesem Influencer-Marketing-Dschungel halt dann, wie gesagt, an der Seite des Kunden halt operiert haben. Und das sind so Grundsätze, die sich nicht verändern werden. Also wirklich an der Seite des Kunden, ohne Plattform zu stehen, transparent abzurechnen nach Aufwand und auch, sage ich mal, transparent mit dem Kunden alles zu teilen, was an Daten und Insights da vorliegt. Nur die, sage ich mal, Randbereiche, wo Influencer-Marketing noch reinragt, die werden sich halt erweitern. Also zu unseren derzeitigen Leistungsbereichen kann natürlich noch das ein oder andere hinzukommen.
Ja.
Also im Paid-Media-Advertising sind wir bestimmt noch nicht, sage ich mal, da am Ende, da entwickeln sich immer neue Möglichkeiten. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, WhatsApp, wo dann immer so kleine Pakete nochmal da hinzukommen, wo wir immer wieder auch den Ehrgeiz haben, dort von Beginn an Experten sein zu wollen, über unsere Experimente viel zu lernen halt. Ne?
Ja. Und ist Internationalisierung dann auch wichtig für euch, wenn ihr jetzt schon dann eben mit 2 Kollegen in New York vertreten seid? Spielt das eine große Rolle?
Ja, das kam eigentlich über, sage ich mal, Kundenanfragen, wo wir gemerkt haben, okay, das sind internationale Player und die möchten einfach auch internationale Ansprechpartner.
Ja.
Und wir hatten das Glück von einem Partnerunternehmen, die beiden dort halt zu übernehmen,
auch
schon einen Footprint im Influencer-Marketing haben und den Markt halt sich auskennen. Und wir kennen die beiden auch schon sehr lange über diese Partnerschaft, die wir dort haben mit dem anderen Unternehmen. Und das ist dann sozusagen eher eigentlich so ein Ergreifen von einer Möglichkeit, die sich bietet, mehr als, sage ich mal, so ein strategischer Push.
Super weit geplanter Move.
Genau, da sozusagen einfach die Möglichkeit ergriffen und weniger jetzt halt mit großem Blick halt das vorausgeplant.
Aber jetzt ist man schon mal da, ne?
Jetzt ist man da und wir genau. haben auch schon erst Kunden in Aussicht und es macht echt Bock. Also wichtig ist immer, dass das Team halt sozusagen da mitzieht. Also es ist auch immer ein gemeinsamer Findungsprozess. Ich frage halt alle dann auch, okay, was sagt euer Gut-Feeling, wenn wir jetzt in den USA wären und wenn wir jetzt vielleicht auch mal ein Team-Meeting auf Englisch haben, also was macht das kulturell mit uns, was seht ihr für Chancen, für Risiken und was haltet ihr von den beiden auch, also und da die beiden menschlich sehr gut zu uns passen, das ist gar nicht so einfach, Amerikaner zu finden, die auch mentalitätskonform sind sozusagen.
Mit den Deutschen, mit den Münsteranern.
Spielt alles eine Rolle, ne?
Ja.
Sind wir da sehr zufrieden und dann nehmen wir solche Möglichkeiten dankend an.
Ja.
Kann alles sehr, sehr schnell gehen. Ich bin auch sehr gespannt. Wir haben jetzt gerade einen Beirat gegründet aus drei sehr erfahrenen Geschäftsführern. Das ist zum Beispiel Stefan Maurer von Hepmau, der ehemalige Gründer, der dort 30 Jahre lang eine Agentur aufbauen durfte und dann auch zwischenzeitlich die größte inhabergeführte PR-Agentur dann innehatte. Das ist eine Susanne Marell, die sehr, sehr PR-erfahren ist, auch bei Edelmann Ergo lange Geschäftsführerin war. Es ist Niklas Hein, der halt Influencer-Marketing nochmal aus Unternehmensperspektive durch seinen damals noch Startup oder nicht oder doch, sag ich mal, mit eingeatmet hat von Beginn an und auch mit geshaped hat. Und das sind auch noch wirklich Persönlichkeiten, die uns sowieso keine Ruhe lassen, wenn es um die Weiterentwicklung der Agentur geht. Also das sind echt immer lange To-Do-Listen, die wir aus den Meetings mitnehmen und super erfrischende Feedbacks und Gespräche und Anregungen. Und das hilft Laura und mir in der Geschäftsführung auch echt nochmal den Kopf, sag ich mal, aus dem operativen Business ein Stück weit hochzunehmen und nach vorne zu schauen und auch für unsere Kunden nochmal neu zu denken. Natürlich kommen wir irgendwie mit der Influencer-Brille immer in die Kundenmandate rein und so ein Stefan und so eine Susanne, die jetzt schon viel Agenturerfahrung auch haben, helfen da nochmal immer so einen Weitblick zu schaffen, nochmal eine kritische Frage zu stellen und einfach nochmal irgendwie uns zu challengen. Und das macht richtig Spaß und ich bin sicher, da wird noch ein strategischer Change hier und da dann auch von
bestimmt denen noch kommen, ne? Ja, das finde ich so einfach generell so einen schönen Punkt, weil das ja wirklich so einfach Experten-Urgesteine sind, aus vielleicht, wie manche Leute sagen würden, einer alten Welt, aber die ja trotzdem so viel noch an Weitsicht und an Input geben können, irgendwie jetzt für diese neue crazy Influencer-Welt oder so, ne, dass man sich da auch bewusst macht, dass man noch so viel mitnehmen kann aus den Learnings, die vor 30 Jahren oder wann auch immer oder in den letzten Jahren entstanden sind.
Ja, und die beiden führen ja auch noch erfolgreiche Agenturen. Das heißt, das war auch so ein bisschen, also am Anfang, als die Idee aufkam, Beirat, und als wir dann die Persönlichkeit hatten, dachte ich auch noch, cool, ich kann viel von denen persönlich lernen, aber ob die unser Influencer-Marketing weiterentwickeln, ich weiß es nicht. Aber ich habe das total unterschätzt.
Ja.
Also die beiden, oder jetzt gerade mal Susanne und Stefan, denen man das vielleicht unterstellen könnte, wissen schon ziemlich genau, wovon wir reden. Und ich glaube, da können wir denen zwar noch viel vormachen, operativ und strategisch, aber letztendlich können sie immer folgen, wenn wir davon sprechen und haben auch sehr gute eigene Ideen und das sehr ergänzen. Also das hat mich schon noch ein Stück weit überrascht.
Ja.
Also muss ich denen zugestehen, auf jeden Fall.
Genau, dann vielleicht so ein bisschen zum Abschluss. Welche Märkte sind denn für dich gerade spannend? Wir haben gerade schon über die USA gesprochen. Blickst du da auch hin und guckst manchmal, die uns ja einfach manchmal schon ein bisschen weiter voraus sind? Ist China für dich ein Thema, wo es ja noch weiter irgendwie schon in sich in Richtung entwickelt, wo man vielleicht sagen kann, hey, ne, wer weiß, was in den nächsten Jahren bei uns passiert? Wo holst du dir sozusagen so deine Trends und deine Inspiration?
Ja, China bin ich immer so ein bisschen ermüdet, weil ich halt weiß, die Plattformen von denen lassen sich, also wenn man über WeChat oder so spricht, dann ist der Weg immer so ein bisschen weit und deswegen lerne ich gerne aus den USA auf jeden Fall. Also gerade das Thema B2B-Influencer-Marketing ist dort viel, viel weiter und die sind viel, viel mutiger, was das angeht. Und da habe ich halt, ziehe ich sehr viel Inspiration von ab. Und auch wenn ich mit Brandon und Ellie, unseren beiden Teammitgliedern aus New York spreche, dann ist das auch immer gewinnbringend, dort halt nochmal eher auch so eine Einstellungssache halt mitzunehmen, weil die Influencer nochmal einfach anders wahrnehmen. Also das ist alleine so, wenn man jedem ist, das so ein bisschen bekannt, dass in der Politik ja Influencer oder auch Promis bei denen eine viel größere Rolle spielen, das ist nochmal so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass sie, anders als die Deutschen, nochmal sehr viel offener für so eine Beeinflussung halt einfach aus von Grund auf.
Ja.
Und deswegen sind die uns gerade in dem Thema auch einen Schritt weit voraus. Und deswegen kann man da schon sehr gut hinschauen. Ne?
Ja, wunderbar. Cool. Dann, ich glaube, du hast keine Thesen mehr auf deinem Papier stehen, oder? Oder ist noch irgendwo eine? So, wunderbar.
Ich habe alles rausgehauen. Zumindest alles, was ich raushauen wollte. Alles andere ist mir zu wagen.
Perfekt. Nee, ich danke dir sehr. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, ging mir auch so. Ich bin gespannt, wie es wird, für sich selber zu hören. Danke, dass du vorbeigekommen bist.
Sehr gerne. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war das Gespräch. Es ist echt schön. Direkt nach der Aufnahme haben wir noch ein bisschen gequatscht und gesprochen. Und es kam unter anderem auch die Frage auf, was ich vor allem aus dem Gespräch jetzt mitnehmen kann. Und das waren natürlich tausend Sachen, die, wie eingangs eben auch erwähnt. Aber das Wichtigste erschien mir eine ganz besondere Sache. Marius, finde ich, hat wunderbar deutlich gemacht, wie wichtig es ist, Dinge auszuprobieren. Sich auf die Social Media und Influencer-Welt auch einfach mal einzulassen und einen gewissen Pionier Geist, eine Freude am Testen an den Tag zu legen. Natürlich alles auf einer fundierten strategischen Basis und anhand der Ziele, die man festgelegt hat, das ist klar, doch eben auch mit einer ordentlichen Portion Kreativität und Mut natürlich auch, den es braucht, um Neues auszuprobieren und Wege zu beschreiten, die vorher noch niemand beschritten hat oder man selbst als Unternehmen noch nicht. Stillstand und Arbeit nach Plan bringen dann eben langfristig einfach nichts. Das zeigt sich immer wieder, wenn man erfolgreich sein möchte. Man muss immer hungrig bleiben, finde ich, und dabei auch mal riskieren, dass irgendwas vielleicht nicht so funktioniert auf Anhieb, das nicht als Scheitern verstehen, sondern als wichtige Erkenntnis, um es nächstes Mal besser zu machen. Eine Sache so oder eine Weisheit, die man ja jetzt an sehr vielen Stellen hört, aber ich finde, auch im Influencer-Marketing muss man das immer wieder betonen und eben den Leuten vermitteln, dass es eben nicht die eine One-Fits-All-Lösung gibt, die man jetzt einfach selber umsetzen muss, sondern man muss bereit sein, eben sich in unbekannte Gewässer zu begeben. Ich hoffe, dass wir uns das einfach alles nochmal zu Herzen nehmen können. Schreibt mir gerne mal, wie ihr das seht. LinkedIn bietet sich wie immer an dafür, auch für Feedback und sonstige Anregungen oder auch Kritik zur Folge und dem Podcast im Allgemeinen. Wenn es euch grundsätzlich gefällt, dann wäre es klasse, wenn ihr als Zeichen des Supports diesen Podcast abonnieren würdet. Gebt ihm außerdem sehr gerne eine Bewertung auf iTunes. Das könnt ihr mit Sternen machen oder mit einem Text. Das ist mir ganz wurscht, aber es wäre super, wenn ihr das macht. Ich freue mich wirklich immer sehr darüber und es hilft einfach auch anderen, den Podcast leichter zu finden. Und ich danke euch generell einfach für eure Zeit, für euer Engagement und eure treue Hörerschaft bis hierher und sage ciao, bis zum nächsten Mal.